kommt mir ein bisschen vor wie in so einem Radio, oder?
Ja, aber wir sind immer noch in einem Jugendhaus, Lukas.
Ja, das ist richtig.
Warte mal, ich kann mich jetzt hinstellen. Dann kann ich so tun, als wäre ich so ein TikTok-Radio-Moderator.
Ja. Radioactive 108, hier wieder mit den neuesten Hits. Gleich kommt Ariana Grande mit Positions.
Nee, gleich kommt unser Jingle.
Hallo und willkommen zur 126. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen alle x Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble, garniert mit einem Thema der Woche, einem Code der Woche oder einem No-Code der Woche.
Das ist so schlimm, dass du jetzt stehst.
Das irritiert. Warum ist das schlimm?
Das ist so, weiß ich nicht, das irritiert mich voll.
Du kannst doch auch stehen.
Nee, ich hasse stehen. Was meinst du, warum ich Informatiker geworden bin?
Du bist ja die ganze Zeit gestanden. Wir nehmen heute nicht bei mir zu Hause auf, sondern im Lofi-Studio. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich gegenseitig anschauen.
Ja, das ist selten. Wir haben ja, glaube ich, wir haben zwei Folgen schon mal hier gedreht.
Genau.
Aber
irgendwie war es immer bequemer bei mir zu Hause.
Richtig. Vor allem, weil wir auch also wenn nur ein Bildschirm drüben ist, dann haben wir auch nicht so viel Kontrolle drüber und dann sehen wir nicht richtig.
Genau,
dann
haben wir einen Produzenten gebraucht. Wir haben jetzt einen Bildschirm im Aufnahmeraum.
Mega geil. Und es, also es ist tatsächlich, der Bildschirm sieht auch besser aus, als ich gedacht habe. Also auch von der Auflösung.
Was hast du denn gedacht?
Ich dachte, das ist so ein 480p.
Der ist schon crappy, also er hat DVI-Eingang hinten.
Ja, aber es sieht besser aus als gedacht.
Genau, also was haben wir gemacht? Wir haben ja hier in dem Lofi-Studio in Pfaffenhofen einen separaten Rec Room, also Recording Room mit so Schallisolierung drin. Und man hört übrigens unglaublich.
Ja, das hört man mega krass, gell?
Ja. Wir müssen uns ja noch ein bisschen einfinden. Und wir haben jetzt einen Weser-Mount an die Wand gedübelt. Haben wir gedübelt oder nur geschraubt? Ich weiß es gar nicht.
Wir haben nur geschraubt.
Wir haben nur in die Trockenwand, in die Trockenbauwand reingeschraubt und den alten Monitor vom Control Room drüben an die Wand gehängt. Und ich finde es schon cool. Also wir sehen jetzt praktisch im Rec Room hängt so an der Wand so ein Monitor und wir können da unser Ultraschall verfolgen.
Ja, mega cool. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, eigentlich müssen wir noch sagen, wir machen einen Tech-Podcast. Wir reden immer über die neuesten News aus der Tech-Szene und manchmal über ein Thema der Woche. Genau, wir haben jetzt nur so ein bisschen vorgeplänkelt. Für alle, die natürlich jetzt neu
zum
einschalten.
Zum ersten Mal, weil wir ja jedes Mal wieder
Hunderttausende Zuhörer haben. Aber vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gesagt, oder?
Ach, bedanken ist doch so.
Ich finde das geil.
Ist das okay?
Ich finde das cool. Vor allem, wenn ich das jetzt hören würde, dann würde ich mir jetzt denken, boah.
Endlich appreciate es mal, dass ich hier höre.
Ja, früher habe ich mir immer gedacht, woher weiß der denn jetzt, dass ich das höre? Und dann habe ich gecheckt, ja, ich muss das ja gerade hören, wenn man das hört. Also, ja. Ich war da noch jung.
Du warst noch?
Also letztes Jahr. Kommen wir zum Feedback und Rückblick.
Genau, da erzählen wir, was wir so gemacht haben und ich mache agiles Ehrenamt. Lukas, hast du es dir angeschaut?
Ja, du hast es mir mehrmals gezeigt und ich muss sagen, dass das Artwork der Hero Page oder ja, wie nennt man das?
Hero Section.
Genau, der Hero Section, das ist sehr cool.
Also was ist es denn? agiles-ehrenamt.de. Ich habe mit ein bisschen Unterstützung von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt einen Docosaurus aufgesetzt und dort dokumentiert, wie man in ehrenamtlichen Organisationen am besten Scrum macht. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja.
Also zum Beispiel jetzt in einem Sportverein, in einem Fußballverein oder ich in meinem CVR mit den Konzerten.
Oder zum Beispiel hier im Lo-Fi.
Open Project arbeitet auch mehr oder weniger damit und da muss man auf ein paar Dinge Acht geben, weil die einfach nicht so gut funktionieren im Ehrenamt wie im Beruf und das habe ich dort dokumentiert und das Schöne ist, das ist alles unter der Creative Commons. Das heißt, ich würde mich da echt freuen für Pull Requests, für Veränderungen, für Ergänzungen. Das ganze Kapitel mit den Tools ist zum Beispiel noch nicht fertig. Also ich habe nur Slack und ich glaube Notion aufgeschrieben. Und wenn euch da noch was einfällt, vielleicht sogar ein bisschen was Open-Sourcigeres, dann gerne ergänzen. Also das soll jetzt so die nächsten Monate und Jahre einfach wachsen und gedeihen, bis es dann so eine Plattform ist, wo man sich da ein bisschen besser informieren kann.
Ja, sehr cool. Also ich hoffe, die meisten Leute hier kennen Scrum, haben das zumindest schon mal gehört. Das ist halt.
Ja, oder kennen sogar Tokusaurus. Sollen wir Tokusaurus vielleicht nochmal erklären?
Ja, also soll ich?
Ja, du kennst ja auch.
Ja, ich kenn's auch. Also das ist so ein Toolkit, würde ich das mal nennen, mit dem man sehr easy so Documentation Webseiten erstellen kann. Da macht man dann einfach Markdown in einem bestimmten Folder-Structure, File-Structure und dann wird dir so eine statische HTML-Seite ausgegeben, die du dann einfach ausliefern kannst und dann, ja, das habt ihr, also wenn ihr schon mal gecodet habt, habt ihr das bestimmt schon mal bei irgendeiner Seite gesehen. Ja, weil,
ganz, ganz viel Software-Dokumentation findet mit Tokusaurus statt.
Richtig und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Genau, agiles-ehrenamt.de. Auf GitHub heißt es genauso. Also einfach nach agiles Ehrenamt suchen. Würde mich freuen, wenn es da die eine oder andere Contribution gibt und wenn es nur ein Tippfehler oder irgendwie eine kleine Verbesserung ist. Alles hilft.
Ja.
Was auch hilft, sind Synthesizer, Lukas.
Synthesizer. Ja, für Musikproduktion zumindest.
Ja genau, ich mache am Ende vom Jahr immer eine kleine Spendenrunde, wo ich den mir wichtigsten Vereinen ein bisschen was zukommen lasse und das meistens zweckgebunden, damit ich halt auch ein bisschen Einfluss habe auf die Spende, die ich tätige. Und da war es mir dieses Jahr besonders wichtig, dass das Lofi bedacht wird in dieses Studio, in dem wir gerade sind, und ich habe zwei Synthesizer gekauft. Und hast du überhaupt schon realisiert, Lukas, was das ist, was da steht?
Nein, weil ich keine Ahnung habe von Synthesizer. Also ich mache nur Vocals.
Das ist der Nachbau von einem 808.
Ah ja, sehr cool. Ich lache gerade, weil Markus sein Passwort falsch eingegeben hat. Und Markus ist, das ist jedes Mal so, wie wir aufnehmen, dass dann, weil wir ja nichts mit der Maus oder der Tastatur machen, dass dann der Mac halt gesperrt wird. Und ja, Markus vergisst meistens irgendwie so einen Caffeinate aufzurufen. Oh mein Gott. Und du kannst auch dein Passwort nicht mehr eingeben. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Ich muss stallen. Also mit Synths kann man ganz viel machen. Ganz viel so elektronische Sounds in Liedern. Das kommt ja eher so aus der elektronischen Richtung. Hat ja maßgeblich die Musik.
Den Techno und die
Techno. Woher kommt das? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Daft Punk oder so vielleicht auch?
Nee, tatsächlich. Daft Punk war viel, viel später. Ich würde sagen, okay, krass. So Giorgio Moroder wahrscheinlich, so Italo-Synths, Kraftwerk. Ja,
ah, Kraftwerk kenne ich. Aber Italo-Synth sagt mir jetzt auch nichts. Aber jetzt hat Markus es hingekriegt.
Ja genau, und ich habe tatsächlich einen Nachbau von einem 808 und einen, ich glaube, einen so einen Prophet-Klon von Behringer gekauft. Ich habe beide schon getestet, das ist echt cool. Also was mir daran halt gefällt, ist, dass es pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Also du stöpselst halt ein MIDI-Keyboard dran und du drehst an Hardware-Knöpfen und es kommt ein Ton raus. Und ich finde, das ist ein bisschen ein schöneres Arbeiten, als wenn man jedes Mal mit Cubase und Logic und die Leute werden davon erschlagen. Das ist nicht so Musik machen, sondern das ist eher produzieren. Und ich glaube, mit so einem Synth kann man relativ gut Musik machen.
Ja, klingt auf jeden Fall ganz cool. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, aber.
Kannst du mal einen Beat machen mit dem 808?
Ja, mal schauen. Mal schauen.
Du hast mich auch was gebracht, Lukas. Nämlich, dass meine Nextcloud kein Backup hat.
Ja, richtig. Du hast nämlich was umgestellt von deinem usual Setup.
Genau, ich habe Plattenplatz, mein Plattenplatz auf meinem Hetzner-Server lief voll und da habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt's doch diese Volumes und dann habe ich mir so ein Volume geschossen bei Hetzner und dann wird das ja von Hetzner bereitgestellt und man kann das dann mounten über einen Mount-Befehl in seinem Server und dann habe ich das HT-Doc-Verzeichnis von der Nextcloud-Docker-Installation da reingeschoben und habe dann erstmal eine Zeit lang gedacht, Mensch, es ist ja alles peachy, bis wir uns dann unterhalten haben und wir beide gemerkt haben, oh fuck, da gibt's jetzt gar keine Backups mehr.
Also mir war das klar von Anfang an, weil ich das schon kannte, dass die Volumes halt nicht gebackupt werden. Aber ich habe es dir dann auf jeden Fall gesagt und du warst dann, oh fuck. Was hast du denn mit dieser Erkenntnis getan?
Bisher noch gar nichts. Das heißt, meine Mixcloud ist nicht gebackupt, aber ich werde tatsächlich RESTIC verwenden.
Ja.
Und da gibt es ja auch dieses Frontend für.
Ja.
Und das Pattern ist dann das, dass man die Volumes, die man backuppen möchte, halt logischerweise als Volumes in den Docker-Container reinhängen muss. Und dann kann die UI bzw. RESTIC drauf zugreifen. Und ich werde dann entweder auf Backblaze oder auf irgendeinen anderen S3-kompatiblen Storage die Sachen hochschieben.
Ja, also genau. RESTIC, ich habe mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt, auch wenn ich gerade noch nicht so wirklich Backups mache, aber das will ich auf jeden Fall noch machen. Aber da gibt's quasi auch zwei große Player in dem Space. Ich würde sagen, das sind RESTIC und Borg Backup. Ich bin da eher ein RESTIC-Freund, weil man dafür keinen Server braucht. Also bei Borg Backup brauchst du immer, das ist so ein Client-Server-Ding und du schiebst es dann quasi immer zum Server hoch. Dann muss das Ende aber quasi auch kompatibel sein mit Borg Backup und so und ja, das ist dann immer ein bisschen kacke, wenn man das direkt auf einen S3 schieben will, weil das geht halt einfach nicht. Deswegen bin ich da eher ein RESTIC-Fan. Und dann würde ich einfach zu meinem Punkt, ich habe nämlich nur einen Punkt für Feedback und Rückblick, übergehen, weil es thematisch gut passt. Und zwar habe ich auch was umgestellt, aber nicht in der Cloud, sondern, wie nennt man das, in der Edge? Nee.
Doch, das ist dann die Edge.
Das ist die Edge, ja, genau. Wenn
es bei dir zu Hause ist.
Genau. Und zwar habe ich mein NAS umgebaut, also mein Network Attached Storage. Ich habe halt zu Hause so ein kleines Home Lab, sage ich mal, so ein Server, wo ich halt Sachen self-hoste. Das ist zum Beispiel ein Image, mit dem man quasi so einen self-hosted Google-Fotos haben kann. Das ist ein Mealy, wo ich Rezepte verwalte und von verschiedenen Quellen zusammenführe. Das ist zum Beispiel der Code der Woche. Das heißt, bleibt dran, um rauszufinden, was ich damit meine. Und ja, genau, also da habe ich ganz viel so solcher Sachen drauf gehostet und ich hatte jetzt längere Zeit einfach so noch Komponenten von einem alten Gaming-Setup quasi, was ich hatte, also wirklich ein ganz altes, da war noch ein Intel i7-4790K drin und das ist 4th-Gen-Intel-Prozessoren und das ist wirklich Asbach-uralt, sage ich dir. Und
da läuft noch was drauf?
Da liefen mein ganzer Stack drauf, da lief mein Home Assistant drauf, mein TrueNAS, mein alles und es war langsam, sehr langsam, weil die Hardware ist einfach uralt und irgendwie, keine Ahnung, gab es immer irgendwelche Probleme und ich hatte auch keinen Bock, da irgendwas neu zu machen, weil alles eh so langsam war und ich da eigentlich eh ein komplett neues Setup machen wollte. Und jetzt hatte ich tatsächlich das Problem, ich hab ein bisschen, irgendwie wollte ich nochmal mehr Festplatten hinzufügen und dabei ist ein SATA-Port kaputt gegangen an meinem Motherboard und das LAN war auch schon kaputt. Das heißt, ich habe dann gesagt, jetzt ist doch die perfekte Zeit, um mir neue Komponenten hier ranzuschaffen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich ein bisschen informiert, ein bisschen auf YouTube geguckt. Ich kann da sehr empfehlen Wolfgangs Channel. Der Typ ist tatsächlich sehr cool. Den habe ich sogar auch auf der NixCon in Berlin getroffen. Und der macht so Homelab-Hardware-Videos. Er baut quasi jedes System so ein Perfect Homelab für sich. Und da waren echt Komponenten dabei, die ich super fand und die zeitlich halt auch eigentlich ganz gut gepasst hatten. Das heißt, ich habe jetzt ein Ryzen 5 Pro 4350G in dem Server drin. Ich habe ein Motherboard, was ich tatsächlich von dem Wolfgang bekommen habe. Er hat dann für ein bisschen Geld, hat er es mir halt zugeschickt, quasi wie einfach auf eBay. Insgesamt habe ich 250 Euro gezahlt für die Komponenten. Das heißt, neues Motherboard, neue CPU, neuer RAM, weil ich musste von DDR3 auf DDR4 upgraden und neues Power Supply, weil mein altes auch irgend so ein mega komisches Non-Branding-Ding war und ich wollte ein bisschen mehr Power Efficiency. Und jetzt ist das Ding mega schnell. Ist voll geil.
Nicht schlecht. Welches Dateisystem hast du denn auf dem NAS drauf?
Richtig. Gute Frage. Ich habe vorher, war ich ja auf TrueNAS, ja, was im Hintergrund ZFS ist. Und ich bin jetzt auch wieder auf ZFS, weil das einfach, ich würde sagen, relativ easy ist und mein Go-To einfach. Ich will halt, also ich habe mir auch neue Platten bestellt. Die sind natürlich teuer. Also das ist wirklich so krass. HDDs sind immer noch unglaublich teuer.
Das ist mir auch aufgefallen. Da kann ich auch noch gleich was sagen, aber erzähl du mal weiter.
Ja, ich habe mir für 350 Euro zwei 12 Terabyte Festplatten, aber recertified geholt. Das heißt, die wurden vorher schon mal genutzt und sind jetzt quasi nochmal von der Factory überarbeitet und überprüft und so. Ich habe auch ein Jahr Garantie drauf, deshalb finde ich es eigentlich ganz okay. Und für 350 Euro ist es ganz gut. Da kann ich auch sehr empfehlen, jetzt weiß ich nicht mehr, driveprices.com oder diskprices.com. Tolle Seite, um zu vergleichen, wie teuer der Terabyte ist für die Festplatten. Und genau. Das habe ich jetzt drin in der Mirror gesetupt. Das heißt, ich habe nur 50% der Capacity, aber dafür kann mir ein Drive auch einfach ausfallen und dann habe ich, effektiv habe ich so um die 12 Terabyte Speicher dann, die ich da verwenden kann.
Sehr gut, weil ich habe ja ein Synology NAS, eine Diskstation.
Ja.
Und da ist gerade mein Problem, dass der Plattenplatz halt zur Neige geht. Ich habe auch ein Mirroring, also ein RAID 0 mit 2,6 GB Platten.
Nee, warte, ist es RAID 0 oder RAID 1?
Also Mirroring einfach nur.
Ja, ich glaube nämlich RAID 0 ist Stripe, oder? Okay. Das wäre, wenn du quasi beide in Reihe schaltest und dann gar keine Ausfallsicherheit hast. Nee,
das habe ich nicht. Also ich habe
einfach
ganz normales Mirroring.
Genau, kannst einfach
ja
Mirror, ja.
Zum nochmal googeln, dass wir da nichts Falsches sagen. Und ja, ich bin da auch noch am rum überlegen, wie ich das jetzt erweitern kann. Also die einfachste Möglichkeit wird wahrscheinlich sein, eine Platte raus, dann das Ding sagen, Platte kaputt,
ja,
und dann eine 12 GB Platte rein und dann das gleiche nochmal machen mit der anderen Platte.
Ja, richtig. Das war halt auch das Ding, weil ich wollte halt auch mein Pool quasi dann rüberziehen und dann brauchst du halt auch erstmal die Möglichkeit, was machst du denn mit dem Ganzen, was du da jetzt schon drauf hast?
Ja, natürlich, klar, das kann man ja nicht irgendwie wegwerfen.
Ja, und ich hatte ganz Glück, weil meine Daten waren halt nicht über 4 Terabyte und ich hatte noch eine externe Festplatte, 4 Terabyte. Das heißt, ich konnte dann die einfach hernehmen und habe dann das als Backup genommen, habe das dann wieder draufgespielt, über Nacht laufen lassen und das hat eigentlich auch super funktioniert. Das geht auch eigentlich ganz easy mit ZFS. Da sagst du einfach ZFS send und pipes das sogar. Das fand ich auch krass. Das ist einfach ein normales Piping über die Shell.
Ja, das geht ja mit DD auch tatsächlich. Also das finde ich auch immer sehr gruselig, wenn man dann irgendwie von irgendwelchen SDAs auf ein anderes SDA einfach piped. Aber das ist schon so, wie es Unix halt macht.
Ich finde es halt echt krass, weil klar, das ist dafür ja auch gedacht, aber man im normalen Alltagsding kennt man halt pipen, okay, ich krieg hier irgendwie eine JSON
so ein
von einem
String,
Curl
genau,
oder so,
und dann
genau.
Ist es halt auf einmal so ein Terabyte.
Genau, und dann wirklich mehrere hunderte Gigabytes, die du dann darüber schickst. Und da kann ich auch empfehlen, ein CLI-Tool, das nennt sich PV, Pipe Viewer, weil ZFS macht quasi keinen Output bei dem Send und Receive. Und dann machst du einfach PV dazwischen Send und Receive und dann siehst du, was für Daten darüber geschickt werden und wie lange das schon geht. Mega geil.
Ja, das hatte ich auch verwendet, gerade wenn man so Server, so SSH-Piping macht, ist PV echt super.
Ja, und ich bin jetzt echt zufrieden. Ich bin aber auch nicht mehr auf Proxmox und TrueNAS, sondern ich habe Bare Metal NixOS. Markus, was sagst du denn dazu?
Ja, da wird mich das kalte Schaudern ergreifen, weil auf meinem NAS halt echt Produktionsdaten liegen, teilweise von 1000 Euro teuren Produktionen. Und da würde ich jede Nacht schweißgebadet aufwachen und mir denken,
also, fuck. Warum denn? Das ist doch, also ich finde, ich habe es jetzt auch nicht so gemacht, dass alles deklarativ ist, weil normalerweise, was man in NixOS machen kann mit Disco, das ist quasi so ein Modul, was es in NixOS gibt, damit kann man auch die Festplatten formatieren. Und ich habe mich auch dagegen entschieden, das über NixOS zu machen, weil wenn halt irgendwas schief läuft und er irgendwie denkt, oh, jetzt muss ich die Festplatte neu initialisieren oder sonstiges, wenn dann meine Daten weg sind, auch wenn ich Backups habe, ist natürlich scheiße. Deswegen ja. Habe ich es jetzt auch so gemacht, das habe ich halt händisch über die CLI einfach gemacht und es ist wirklich nicht schwer. Also man sagt wirklich, um ZFS zu machen, machst du einfach zpool create, gibst die beiden Disks, also den Path zu den Disks an, gibst dem einen Namen und dann hat er den Pool created. Dann
vielleicht bin ich da auch ein gebranntes Kind. Wir hatten ja in der Firma schon mit ZFS experimentiert, als es noch nicht so stabil war und darauf dann auch virtualisiert. Und das war halt echt sehr, sehr, sehr frickelig und sehr schwierig im Debuggen und im Verstehen. Und deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen
gebrannt. Ja, also ich kann nur von jetzt sprechen natürlich. Und ich muss sagen, echt geile Experience. Vor allem, du sagst einfach, du createst dann die Datasets und die haben direkt einen Mount Point auf dem System. Das heißt, ich nenne den Pool Main, dann habe ich irgendwie / Media quasi als Dataset und dann ist einfach automatisch auf meinem System unter / Main, / Media ist es einfach gemountet und fertig. Und das heißt auch, und was ich da auch geil finde, weil vorher hatte ich natürlich in zwei separaten Systemen das Ding. Und wenn ich dann irgendwie Media in einen Container mounten will, zum Beispiel Image, musste ich halt NFS-Server haben, musste dann die IP von der anderen VM freigeben, dann musste ich das mounten über FS-Tab und dann kann ich erst im Container sagen, okay, dann mounte ich mir das jetzt hier rein und jetzt habe ich das alles nicht mehr. Ich brauche nicht mal irgendeinen Sharing von den Shares, sondern ich habe einfach nur meine Mount Points plain auf der Platte und ich sage, ja, mounte halt einfach / main / media in den Container rein. Fertig. Und das ist doch geil. Also, es nimmt halt eine gewisse Komplexität auch nochmal weg, die du sonst hättest.
Ja, verstehe ich. Andererseits, ich glaube, mich verstehst du auch, ich will halt ein kommerziell supportetes System, das funktioniert, wo ich Garantie und auch eine gewisse Sicherheit habe, dass meine Daten halt da sind, wo sie sind.
Ja, das verstehe ich auch. Und ich muss auch sagen, also vor allem bis zu dem Punkt, wo ich jetzt mit NixOS bin, das hat ja ewig gedauert. Also es hat ja über ein Jahr gedauert, bis ich an dem Punkt jetzt bin, wo ich bin und wo ich mich so confident fühle mit NixOS, dass ich sagen kann, ey, ich kann da auch mein NAS drüber laufen lassen. Aber dann ist es ziemlich geil eigentlich. Also ich muss schon sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen stolz auch.
Ja. Warum auch nicht? Bist du denn stolz auf deinen Gesang, Lukas?
Ich kann nicht singen. Aber deswegen gibt es ja jetzt AI, die für einen singen kann, gell, Markus?
Ich erzähl mal kurz die Geschichte. Ich bin ja gerade dabei für meine Band ein neues Album zu produzieren. Das findet jetzt gerade statt. Das heißt, wir komponieren, produzieren, machen eine sogenannte Pre-Production. Und da ist es nicht immer so einfach und so trivial, den Gesang in so eine Pre-Production, so eine Demo reinzukriegen. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, wie weit denn inzwischen AI ist, um Custom-Gesang auf Custom-Melodien zu generieren. Und ihr habt vielleicht, ich kriege auf Instagram, auf Reddit wahnsinnig viel Werbung davon. Hast du die auch schon gekriegt von der Ace Studio?
Nee.
Ja, dann bin ich da einfach dieser Bubble drin. Also da gibt es ein asiatisches Produkt namens Ace Studio und es ist echt krass. Also wer Suno AI kennt, ungefähr diese Qualität hat es. Das heißt, man gibt eine MIDI-Melodie rein, man gibt einen Text dazu und es ist ein Gesang, den man kaum von einem echten Gesang unterscheiden kann.
Ja, und wir haben es ja auch schon zusammen auch ausprobiert. Und ich muss sagen, Also es ist schon krass, wenn man jetzt, wenn man Suno AI schon mal gehört hat, ich glaube, wir hatten es ja auch mal im Podcast.
Als Code der Woche vielleicht sogar.
Ja, es kann sein. Ich glaube, wir haben auch mal eins eingespielt, glaube ich, oder irgendwie sowas. Aber egal, da hast du halt immer, dass das der ganze Song für dich generiert wird. Das heißt, Beat, Stimme, wie und wie die Stimmen dann tatsächlich mit der Melodie funktionieren, das macht alles die AI, das kannst du nicht beeinflussen.
Genau, man kann sie beeinflussen und man kann dann schon eine Stem Separation runterladen, aber die wird auch mit AI gemacht.
Das ist so, wie wenn du sagen willst, ey, ich wollte von All I Want for Christmas Is You, wollte ich den Beat haben, mach mir mal die Stimmen weg, so hört sich das an. Da sind
wahnsinnig viele Artefakte drin, ja. Das ist gar nicht gut.
Richtig. Und mit Ace Studio ist es halt genau andersrum. Du gibst quasi selber die Melodie vor. Du sagst, ey, hier, mach mal hier. Und dann ziehst du halt da die MIDIs rein und dann machst du den Text auf die einzelnen Noten und dann macht er dir das. Und das ist schon, krass.
Und er hat auch die Details raus. Also es gab ja sowas früher schon mit Wordbilder und mit irgendwelchen Samples. Aber was der halt richtig macht, ist das Atmen ist richtig. Wenn ein Wort mit einem Konsonant anfängt, dann wird der Konsonant kommt dann vor dem Schlag. Es wird richtig abphrasiert. Es wird richtig intoniert. Man kann auch Energy Level und sozusagen Freiheitsgrade für die AI definieren. Das ist echt krass. Und ich denke, dass wir alle schon EDM-Songs oder dergleichen gehört haben, die damit gelaufen sind. Also wenn man jetzt bedenkt, dass das Ding 300 Euro kostet, wenn du eine Sängerin oder einen Sänger dir ins Studio holst, so billig kommt man nicht weg.
Ja, jetzt ist aber natürlich auch die Frage, ist das gut oder ist das schlecht, Markus?
Also für mich ist es gut, weil es halt ein Werkzeug ist, das in der Pre-Production ein Problem löst.
Ja.
Und so sehe ich das jetzt auch. Die Frage ist halt, was denn passiert, wenn, also ich denke wirklich, dass es eine große Gefahr ist, dass alle, die momentan als Session-Musiker ihr Geld verdienen, dass es für die halt schwierig wird.
Ja, richtig. Weil wenn du dir vorstellst, wenn jetzt so ein David Guetta irgendwie eine Frauenstimme draufholen will, dann kann er halt jetzt sagen, ja, dann nehme ich halt Ace Studio, spare ich mir das Geld, irgendwie da eine Sängerin mit drauf zu holen oder irgendwie den Song zu teilen, die Revenue davon, und dann gehört alles mir, ja.
Das ist tatsächlich wahrscheinlich der einzige Grund, warum David Guetta an sowas denkt, denn es ist tatsächlich so, dass du natürlich ein Anrecht hast als Sänger von einem Song an den Erfolgen des Songs. Und in dem Moment, in dem es halt niemand mehr gibt, keinen Menschen mehr gibt, der diesen Song gesungen hat, kann halt so ein Produzent die Einnahmen zu 100% einstreichen.
Ja.
Das würde wahrscheinlich David Guetta dazu verleiten, das zu tun. Die Qualität mutmaßlich nicht, da ist eine echte Sängerin immer noch besser. Aber stell dir mal diesen ganzen Longtail, diesen Mittelbauch von Produzenten vor, also von irgendwelchen Werbejingles, von irgendwelchen...
Ja.
mittelmäßig erfolgreichen, aber doch okay erfolgreichen Songs. Da gibt es ja eine ganze Branche von Sängern und Sängerinnen, die da von einem Studio-Gig zum nächsten rennen und für die wird es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen schwierig.
Ja, tatsächlich.
Das einzig Gute bzw. Schlechte ist, dass die Modelle in der deutschen Sprache noch nicht sehr gut sind.
Ja, das heißt, macht jetzt noch genügend Songs, damit es später oder so sich noch auszahlt oder keine Ahnung.
Ja, und ich denke aber auch, der Price Tag von 300 Euro, das ist halt kein Hobby-Ding. Also das ist halt schon für Leute, die damit halbwegs professionelle Produktionen machen wollen. Dann will ich eine Sache noch erzählen, Lukas.
Ja.
Und zwar, wie fange ich an? Ich fange mal damit an zu erklären, was ich momentan auf einer Bühne mache. Und zwar habe ich auf einer Bühne, wenn ich mit meiner Band spiele, insgesamt 7 Kanäle, die von mir verantwortet werden und die von meinem Equipment rauskommen.
Mhm.
Das heißt, ich muss 7 XLR-Kabel, ich habe da natürlich eine Peitsche für, aber ich muss mindestens einmal...
Hey, für wen hast du eine Peitsche? Für deine Bandmitglieder?
Ja, für meine Bandmitglieder, insbesondere für den Tontechniker, der kriegt dann diese Peitsche.
Ja.
Und diese Peitsche ist dann halt nummeriert.
Nee, kannst du erklären, was eine Peitsche ist im Fachjargon?
Also eine Kabelpeitsche ist eine, man sagt dazu auch ein Spleiß. Also man hat ein dickes Kabel und aus diesem dicken Kabel kommen dann vorne mehrere
kleinere
echte Kabel raus. Also ich laufe jetzt nicht 7-mal über die ganze Bühne und lege ein XLR-Kabel, sondern ich habe halt ein dickes Kabel, da sind ja die ganzen Adern drin und auf beiden Seiten kommen dieses 8 sind es logischerweise, weil 7 kann man nicht kaufen, kommen dann diese 8 Kabel raus und die stecke ich dann richtig ein. Jetzt ist es ja aber so, dass wir ja das ganze Equipment selbst verantworten.
Ja.
Das heißt, ich stecke meine 8 Kabel in Equipment ein, das auch uns gehört. Und jetzt überleg mal, gibt es denn vielleicht einen fertigen Standard, der mehr als 3 Adern hat?
Mehr als 3 Adern?
Genau, also so ein Stecker, den du kennst.
Ja, Ethernet.
Ja.
Ja.
Genau.
Ich weiß nicht, wie viel hat denn Ethernet?
12 oder 13.
Ja, irgendwie sowas.
Und genau das gibt es.
Geil.
Das heißt, es gibt einfach komplett analog gebaute Kabelpeitschenadapter, die 4 XLR auf ein Ethernet legen. Und das in beide Richtungen.
Geil.
Das heißt, ich bin dann zu Thomann gegangen, beziehungsweise auf die Webseite, habe dann diese Boxen bestellt und habe diese Boxen dann entsprechend fest eingebaut in meinen Rack. Dazu musste ich die tatsächlich aufschneiden mit dem Metallschneider und halt selbst verkabeln, verlöten.
Ja.
Auf so einem Breakout-Ding. Und ich habe jetzt tatsächlich meine 7 Kabel reduziert auf 2.
Cool.
Genau.
Ja, man muss aber auch einfach sagen, Ethernet, bester Standard, oder?
Also. Ja, und was da relativ cool ist, also die Musiker haben natürlich weitergedacht. Das Problem bei Ethernet ist, du hast ja nur diesen kleinen Kabel-Nupsi. Also nur diesen kleinen Nupsi, der das Ding drin hält.
Ja.
Und der würde auf einer Bühne, glaube ich, nicht den Strapazen standhalten. Ja. Also da muss noch einer drüber stolpern und das Ding geht raus.
Ja.
Deswegen haben sich diese Musiker diese Buchsen mit demselben Ring außenrum wie XLR gemacht. Das heißt, du hast praktisch den XLR-Ring mit diesem festen Metallhaken und innen drin Ethernet.
Ah, lol, geil.
Und das ist richtig, richtig gut. Das heißt, ich kann jetzt alles Backstage oder zu Hause vorverkabeln, sodass ich nur noch 2 Ethernet-Kabel zu unserem In-Ear-Rack legen muss. Und das ist mega cool.
Das ist tatsächlich cool. Ja, was kann Ethernet nicht? Ja. Ich meine, PoE ist ja auch schon, auch mega geil, ja. Power over Ethernet. Ja, krass. Ja, das ist ja cool.
Mega geil. Ich verlinke euch vielleicht die Produkte, wenn ihr auch das Problem habt, dass eure Audiokanäle zu viele XLR-Verbindungen erzeugen, dann ist das ziemlich geil.
Genau. Kommen wir zu den News. Und zwar ist das auch ein Produkt, über das wir jetzt gleich reden, worauf ich würde schon sagen, lange gewartet habe.
Wir haben ja mehrmals gesagt, es müsste dieses Produkt eigentlich geben.
Richtig. Und es war ja auch klar, dass dieses Produkt auch rauskommen wird. Die Frage ist halt nur, wann. Wir reden vom Home Assistant Voice Preview Edition. Wie ihr ja, wenn ihr den Podcast öfter hört, wisst, bin ich ein kleiner Smart-Home-Liebhaber und ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, Home Assistant läuft bei mir auch auf meinem Home Lab und verwaltet meine ganzen smarten Geräte zu Hause. Und eine Sache, die da immer gefehlt hat, war halt Voice Assistance. Da musste man immer zu einem Third Party greifen, das konnte man nicht selber machen, das muss entweder Google oder Amazon mit Alexa oder Apple mit Siri machen und das ist auch immer scheiße. Also es ist nie so, dass ich gesagt habe, boah Alter, dieser Voice Assistant ist der geilste Scheiß und hier und da. Ich meine klar, Alexa kann schon viel, aber es regt mich dann teilweise trotzdem auf, weil man dann irgendwelche Sachen nicht machen kann oder man kann dann nicht damit coden und was weiß ich. Und vor allem, das Geschäftsmodell hinter Alexa ist wahrscheinlich auch jedem klar. Die Geräte werden natürlich mit Verlust im Gedanken verkauft, damit dann Daten verkauft werden und Amazon da irgendwie noch mehr Werbung schalten kann oder sonstiges. Und das findet man natürlich als jemand, der eher self-hosted Sachen machen will, um vor allem auch Privacy seine Privacy zu schützen, nicht so geil. Und das ist auch etwas heuchlerisch, wenn man dann eine Alexa zu Hause hat, aber irgendwie alles Google verbannen will aus seinem Leben. Aber deswegen hat Home Assistant ja vor 2 Jahren jetzt dieses Year of the Voice ins Leben gerufen, wo sie erstmal die ganzen softwaretechnischen Probleme in Home Assistant eingebaut haben. Also sowas wie so eine Voice Pipeline mit Assist, dass du dann irgendwie, da gibt's dann Intents, die dann erkennt, okay, was kann ich damit machen? Dann extrahiert er da so Variablen draus und dann macht er eine Action, wo er dann sagt, okay, ich mach das Licht aus. Und dann checkt er, okay, Licht, das ist diese Gruppe, das muss ich dann ausmachen. Und das haben die alles innerhalb von einem Jahr relativ gut auch entwickelt. Das habe ich auch ausgetestet. Und ja, das hat schon funktioniert. Das war jetzt noch nicht perfekt. Aber vor allem, was halt gefehlt hat, war die Hardware. Man hatte so ein Testding, das dieses M5 Atom Echo hieß das. Und das war so ein ganz kleiner Nupsi, das war nicht größer als ein USB-Stick, und ja, da musste man dann auch draufklicken, um, damit er das dann erkennt mit der Stimme und so. Ja, das war alles nicht das Wahre. Und jetzt noch ein Jahr drauf quasi von der Year of the Voice haben sie dann tatsächlich die erste Iteration der Hardware auch rausgebracht. Und das ist dieser Voice Preview Edition. Preview Edition ist hier auch für, also soll halt klar machen, dass das kein vollständiges System wie Alexa ist. Das ist vor allem das Ding. Also wenn jetzt ein Consumer hinkommt und sagt, ey, ich will was von Alexa, aber nicht von Amazon, dann gehe ich zu Home Assistant und hole mir dieses Voice-Ding. Und wenn er dann erwartet, das funktioniert perfekt out of the box, ohne dass man irgendwas machen muss und alle Voice-Commands funktionieren, das ist halt noch nicht so. Es ist eine Preview Edition. Es funktioniert auch schon so wie ein Voice Assistant, aber es ist noch nicht, auch nicht so eine seamless Experience wie jetzt bei Amazon oder bei Google. Man muss natürlich Home Assistant erstmal aufsetzen, dann muss man das damit pairen. Das ist tatsächlich echt cool auch gemacht. Also komplett übers Handy machbar. Da wird dann direkt einer gepromptet in der Home Assistant App. Ey, hier, ich habe das Gerät erkannt, dann kommt so ein Wizard, wo du so durchgeleitet wirst, dann musst du ein paar Mal irgendwie sagen, ja hier, okay, Nabu, bla bla bla, und dann, ja, hast du diese Experience. Und ja, ich find's mega, mega geil. Es kann dann halt alles machen, was in Home Assistant vorher halt schon ging. Das heißt, diese normale Assist-Pipeline, das kann man dann entweder lokal aufsetzen. Also du kannst dir lokal quasi so eine AI, oder nicht eine AI, sondern diese Assist-Pipeline, wo dann Speech-to-Text gemacht wird, und dann wieder Text-to-Speech. Das braucht aber schon auch viel Power. Ja? Da musst du ein gutes System, das läuft nicht einfach auf einem Raspberry. Also es gibt auch Modelle, die auf einem Raspberry laufen, aber die funktionieren halt nicht ganz so gut. Deswegen muss man immer diese Expectations ein bisschen angleichen, weil man muss es auch mal vergleichen. Wie funktioniert es denn bei Amazon? Wie funktioniert es denn bei Google? Wie funktioniert es bei Siri? Die gehen alle in die Cloud. Da passiert nichts on-device oder so. Das geht alles in deren Cloud hoch, wo die dann mega viel Compute haben. Und wenn man halt sagt, ey, du willst einen lokalen Voice Assistant machen, dann brauchst du halt auch die Power lokal, um das Ganze zu realisieren. Es gibt aber auch ein Cloud-Offering von Home Assistant. Und da zahlt man dann quasi 7,50 im Monat, kriegt auch noch so ein paar andere Schmankerl. Zum Beispiel gibt es jetzt das neue Feature, dass man Backups, auch ein Backup in der Nabucasa Cloud auch speichern kann. Das heißt, wenn irgendwas mit deinem System passieren sollte, ist es da gebackupt und du kannst das einfach runterziehen. Und da gibt es jetzt halt auch diese Voice Assistant AI, die halt auch bereitstellen. Das läuft am Ende in der Azure Cloud, aber auch gegated. Also die sammeln da nicht irgendwie deine Daten, aber sie müssen natürlich schon deine Voice Lines auch processen. Das geht halt nicht ohne, logischerweise. Und ja, es gibt diese zwei Optionen. Du musst dann halt für Privacy und für dieses Lokale oder das Ding halt ein bisschen was zahlen. Aber ich find's trotzdem sehr, sehr, sehr cool. Und ich habe mir auch zwei von den Dingern gekauft. Jetzt muss ich bloß leider sagen, ich habe es noch nicht ausgetestet.
Sehr gut, dann musst du das nachreichen, denn ich bin auch am Überlegen, mir eins zu kaufen. Aber ich scheue tatsächlich noch so ein bisschen die Bastelei davon. Also ich habe halt noch gar kein Home Assistant am Laufen. Und ich weiß jetzt nicht, was es für mich für einen Aufwand bedeuten würde, da jetzt damit up and running zu sein.
Ich würde sagen, gar nicht so viel. Also diese Experience von Home Assistant ist mittlerweile überhaupt nicht so tech-gebunden mehr. Also man hat, dieses Setup ist eigentlich relativ easy. Du kannst fast alles ohne machen, ohne dass du eine YAML oder so anfassen musst, sondern es geht alles über die UI, alles wird da automatisch discovered und dann kannst du sagen, ja, add device und mach hier das. Es ist schon relativ streamlined und das ist auch das, wo Home Assistant halt auch hin will, dass man wirklich sagen kann, ey, das ist so wie Alexa, bloß halt self-hosted, open source und mega geil. Aber ja, 100% ist es immer noch nicht da. Wenn du jetzt sagst, du willst das natürlich hinter einem Reverse-Proxy haben und dann willst du da irgendwie, dann musst du halt gewisse Header forwarden und gewisse IP-Adressen halt freigeben. Klar, das gehört dazu, aber ich sag dir, es ist kein Gefrickel. Das glaube ich, ist es nicht.
Ist es mir die 70 Euro vielleicht doch wert? Es ist zumindest wieder vorbestellbar in Deutschland auch.
Ja.
Der Link, den wir in den Shownotes haben, der führt euch auch zu einer Übersicht, wo man es kaufen kann.
Ja, und es tut mir nochmal leid, dass ich das hier jetzt natürlich nicht zeigen kann. Das werde ich dann in der nächsten Folge nachholen. Aber ich habe halt mein NAS auch umgestellt. Das heißt, ich hatte jetzt nicht die Zeit, dann noch im Home Assistant
das... Dann lass uns das Thema der Woche nächstes Mal machen.
Ja, richtig.
Dieses Ding in der Praxis.
Aber ich finde es sehr, sehr geil. Ich bin sehr froh, dass es jetzt raus ist. Und jetzt geht's auch um Iteration, ne? Da weiterzuentwickeln. Vor allem ist das ganze Ding eine komplett offene Plattform. Also hast du schon mal von irgendjemand gehört, der die Schematics von dem Board, was man als Produkt so kaufen kann, einfach Open Source hat?
Ja, Raspberry Pi, aber halt ja, schon die,
aber
die ganz klassischen offenen.
Wenn du dir, klar, aber ein Raspberry Pi ist ja auch gemacht dafür, das damit zu tinkern auch. Und ich finde das halt trotzdem krass, weil Home Assistant, also Nabucasa, was die Firma dahinter ist, encouraged auch andere, jetzt genau für das hier Produkte zu entwickeln und in diesem Space das zu verkaufen. Und das finde ich einfach geil. Also das supporte ich auch mega, mega gerne.
Ist ja auch ein guter Case. Lass uns jetzt aber trotzdem weitermachen mit den News im Bereich Web. Und zwar hat mich eine Sache wieder ein bisschen gejuckt, muss ich sagen. Erstens, weil wir es vielleicht callen können.
Okay, boah, nee, hey, nicht schon wieder.
Wir haben Real schon gecallt.
Irgend so eine scheiß Social-Media-Plattform wieder.
Nee, kennst du noch Flipboard?
Nee.
Die Idee von Flipboard war folgende, und zwar ist es so eine magazinartige App gewesen. Und da konntest du dein Twitter und dein Facebook hinterlegen. Und dann hat er die Links, die deine Social-Gruppe geteilt hat, die sozusagen bei dir im Diskurs waren, magazinartig aufbereitet.
Okay.
Und die sind dann irgendwie Startup und Venture-Kapital vorne und hinten und besinnen sich jetzt wieder back to the roots und machen genau das.
Aha.
Das heißt, du kannst dich mit Threads und mit Mastodon einloggen und kriegst dann die Links und die News, die in deiner Bubble stattfinden.
Ja, das ist, glaube ich, auch so mit einer der größten Probleme von Mastodon. Du findest halt nichts. Also das ist so, es gibt da nicht so dieses Hashtag-System.
Genau, es gibt da, also die Timeline ist halt chronologisch, das wollen die meisten Leute ja auch. Das ist ja auch das was
ja okay.
Bei Twitter so ein bisschen jetzt ziemlich kaputt ist.
Ja.
Man hat irgendwie ganz viele Menschen abonniert und das Einzige, was man sieht, ist Donald Trump und Elon Musk.
Ja.
Und bei Mastodon halt nicht, da ist es halt chronologisch und das versucht halt Surf ein bisschen aufzuweichen, indem es dir dann halt eine Experience liefert, die sagen, was wie es ist, die Inhalte deiner Echokammer nochmal magazinartig aufbereitet.
Ja, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob jemand hingeht und sagt, ey, ich habe jetzt hier meinen Blue Sky Account oder ich habe hier meinen Mastodon Account, dann hole ich mir doch jetzt noch on top Surf und log mich dann da ein.
Verstehe ich schon, aber weißt du, wenn man ohnehin, also was ich ja wo ich hauptsächlich meinen Kram konsumiere, ist RSS-Feeds und die muss ich halt selbst kuratieren.
Ja.
Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie, ich kriege jetzt, wenn du jetzt so sozial aktiv wärst, würde ich jetzt Inhalte, die du empfiehlst, da gar nicht reinkriegen.
Ja.
Und das versucht es halt ein bisschen zu umgehen. Ich finde es eine gute Idee und wollte es deshalb hier mal pitchen. Vielleicht wird ja was draus.
Ja.
Genauso wie aus der neuen AI von unserem Hitler Grüßer höchstpersönlich.
Ja.
Ex-AI schon ausprobiert?
Nee, ganz sicher nicht. Alles, was dieser Mensch berührt, interessiert mich nicht und boykottiere ich. Hast du es ausprobiert?
Ja, und es ist nicht so gut wie der Rest.
Also, ja, okay, gut.
Was sie halt machen, ist, sie bauen es in Twitter ein und man kann dann letzten Endes die Chats und die Resultate direkt als Tweet tweeten. Ob das jetzt allerdings ein Mehrwert ist, ich weiß es nicht. Also dafür, dass er ja gemeint hat, es sei irgendwie das Beste und Unsensierteste und was auch immer, was es gibt. Ja, nee. Also da sind die anderen Dinge mindestens genauso aus.
Aber apropos unzensiert, das ist jetzt, glaube ich, auch das Mantra von dem lieben Zuckerberg.
Unglaublich, wie so eine Präsidentenwahl die Tech-Konzerne zum Umfallen bringt.
Ja, ich verstehe, aber es ist auch so krass, weil das war ja vor noch 8 Jahren nicht so krass, dass dann jeder auf einmal den krassesten 180-Turn gemacht hat und alles so gepleased hat, damit der tolle Präsident der Vereinigten Staaten da irgendwie zufrieden mit denen ist. Aber naja.
Ja, schade, kommen wir erstmal zu den News an sich. Also Facebook hatte bisher über Agenturen selbst sich um die Moderation gekümmert. Ich nenne es jetzt bewusst Moderation und nicht Zensur. Also wenn jetzt irgendwelche illegalen Mobbing-Inhalte oder Fake News oder sonstige Dinge, die man nicht auf der Plattform haben möchte,
oder irgendwelche Nazis, die einen Hitlergruß machen vor laufender Kamera oder so.
Zweimal. Solche Dinge wurden dann wegmoderiert. Das heißt, da waren dann irgendwelche armen Menschen in Billiglohnländern vor Bildschirmen gesessen und haben diese Dinge dann gelöscht. Das möchte Facebook bzw. Meta jetzt nicht mehr und hat auf ein Community-moderiertes Modell umgesetzt.
So wie bei Twitter
und X. Also vielleicht habt ihr diese Community-Note schon mal gesehen. Meine Lieblings-Community-Note ist die von irgendwelchem Dropshipping. Wenn dann so ein Video kommt, dann drunter steht, dieses Outlet macht hier irgendwie Dropshipping. Und wahrscheinlich ist die Qualität nur ein Drittel so gut,
ja, wie oder, angegeben. Oder auch, wenn irgendwie Elon Musk irgendwas schreibt und dann die Community-Moderation drunter steht, nee, das stimmt nicht oder so. Das finde ich auch immer sehr geil.
Und Meta möchte sich vor allem, was jetzt Fake News betrifft, auf dieses Modell konzentrieren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob man damit alles lösen kann. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Live-Übertragung von den Amokläufen. Es sind 2 Amokläufe live auf Facebook übertragen wurden. Das ist doch nichts, was eine Community-Note in gewisser Weise lösen kann. Da muss es doch jemanden mit dem Killswitch geben,
ja,
der solche Dinge dann als Mensch identifiziert und rauslöscht.
Ja, man braucht als Social-Media-Plattform einen Content-Moderation-Team. Also,
ja genau, das haben sie ja jetzt ja mit der Community ersetzt.
Richtig. Also ich würde sagen, man braucht beides. Also ich finde die Community-Notes,
ich finde die jetzt nicht verkehrt.
Ich finde die auch gut, weil du siehst auch, ich finde, es ist ja okay, wenn man irgendeine Scheiße postet, aber dann muss es auch irgendwo in Kontext gestellt werden.
Genau, da muss man sich der Wahrheit stellen und das anders als jetzt nur die 1000 Kommentare, die dann potenziell ebenfalls von irgendwelchen Propaganda-Bots kommen. Da kann man das dann eben nochmal als eine direkte Reaktion mit dieser Community-Note letzten Endes brandmarken. Wikipedia macht sowas ja schon seit Ewigkeiten. Also diese Citation Needed und Disputed und solche Dinge, die gehören ja letzten Endes zu einem wahrheitsfindenden Diskurs mit dazu.
Ja, und vor allem auch bei Content, der vor allem auch nicht illegal ist, ist sowas halt auch geil, weil du kannst halt sagen, das ist halt falscher Content oder in gewisser Weise Fake News oder Content, der
oder AI generiert oder diffamierend oder sonst
genau,
irgendwas.
Genau, oder irgendwie manipulativ irgendwie eine eigene Narrative hier aufspinnen. Und dann kannst du halt sagen, mit solchen Community Notes kannst du das super in Kontext stellen und super die Leute aufklären, weil vor allem, wenn du dann ein virales Video hast, anstatt dass du einfach sagst, du löscht das, kann man das richtig stellen und dann sehen es trotzdem, dann sehen es ja wieder mehr Leute und sehen die Richtigstellung und das ist dann wahrscheinlich auch aufklärender und informativer, als wenn man einfach sagt, man löscht das. Aber man muss irgendwo auch sagen, ey, wenn da illegaler Content ist oder irgendwas, was rechtswidrig ist, dann muss das gelöscht werden.
Ja,
das,
nicht,
das hat ja nicht mit Meinungsfreiheit zu tun.
Genau, ich hoffe mal, dass das sich nicht unter dieses Faktencheck aus bei Meta subsumieren lässt. Ja. Ich sehe halt vor allem, also warst du schon mal auf Facebook, es ist eine Vollkatastrophe geworden. Also da gibt es, die ganze Timeline ist voll von AI-generiertem Content, von irgendwelchen patriotischen Bildern, von irgendwelchen mitleidserregenden Geschichten und von irgendwelchen Jesusen, die irgendwelche Dinge tun. Und darunter gibt es dann ganz viele Omas, die Beifall klatschen und die Dinge teilen.
Ja.
Und da, wenn da dann so ein Faktencheck kommt, hey, dieser Gurken-Jesus ist nicht eine übernatürliche Erscheinung, sondern ist ein AI-generiertes Bild, dann hilft es vielleicht, dass die Oma nicht denkt, Jesus sei jetzt im Gemüseshop von einem kleinen New Yorker Gemüsehändler erschienen.
Ja, aber was ich am geilsten fand, war eigentlich die direkten Responses auf diese News. Und zwar haben die Leute dann, sind auf Facebook gegangen, haben erstmal gepostet, Mark Zuckerberg mit seinen Maschinenarmen oder so, liebt es, seine Körperteile in Gurkenwasser einzutunken oder irgend so eine Kacke halt. Ja, sehr lustig, auf jeden Fall.
Zwischendrin möchte ich euch einen kleinen Tipp geben. Und zwar verschenkt Adobe gerade Adobe Express für ein Jahr an Non-Profits. Das heißt, wenn ihr eine Non-Profit-Organisation seid, dann könnt ihr für jede Non-Profit-Organisation bis zu 50 Gratis-Lizenzen von Adobe Express bekommen. Adobe Express ist ein Grafik- und Video-Editor für Social Media. Also damit kann man so Instagram-Beiträge, Instagram-Stories, irgendwelche kleinen Reels machen, was man besonders gut damit kann. Und das ist, glaube ich, sehr attraktiv. Es hat denselben Feature-Umfang wie CapCut. CapCut ist das, was dir die Captions bei diesen TikTok-Videos macht. Das heißt, hast ein Video und dann laufen da diese Captions durch, dass man das Video auch im Stillen konsumieren kann, wenn man gerade in der U-Bahn sitzt oder keine Kopfhörer auf hat. Und CapCut kostet, glaube ich, 20, 30 Euro im Monat. Und das ist da halt for free mit drin. Plus noch mehr. Also wenn ihr in einer Non-Profit-Organisation seid und vielleicht für diese Non-Profit-Organisation auch Social Media macht, dann ist diese Produktspende von Adobe wahrscheinlich das, was ihr wollt. Der Link und wie man es bekommt, ist in den Shownotes.
Ja, es also irgendwie ist es auch immer, also es hört nicht auf. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt schon bei der nächsten News, aber es wird immer verrückter und ich verstehe es auch einfach nicht. Ich glaube, wir haben vor wie vielen Folgen haben wir darüber schon geredet, über dieses Thema, aber.
Also ich glaube, wir können jetzt zusammenfassen, Facebook ist kaputt. Weißt du, was ich tatsächlich glaube? Ich glaube, dass dieser ganze Flame War um WordPress darin begründet ist, dass niemand mehr PHP entwickeln möchte. Ich glaube einfach
weiß
niemand.
Weiß ich nicht. Das ja, glaube ich nicht.
Ist einfach nur mein Hot Take. Worum geht es? Also es gab ja.
Niemand will mit WordPress arbeiten. Ich glaube, daran liegt es. Ich glaube nicht PHP. PHP ist besser geworden, Markus. Ja, das ist nicht mehr 5.5.1.
Ich weiß, aber WordPress tut noch so, als wäre es 5.5.1. Gut, kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Ihr kennt die Historie, es gab von wp-engine.com und Automatic, der Firma hinter WordPress, Kleinkrieg, abgeschaltene URLs, Whitelisten, Blacklisten.
Absolut peinlich, absoluter Kindergartenstreit. Aber man muss auch sagen, also ich persönlich bin da auf jeden Fall auf der Seite von wp-engine. Also der Claim, um das nochmal aufzurollen, der Claim war von WordPress, ey, WP Engine benutzt hier uns und verkauft hier Sachen, dabei contributen die gar nicht so viel, obwohl die eigentlich auch, also die haben auch vieles contributed, aber halt nicht so viel, wie Automatic gerne hätte. Und dann hat Automatic gesagt, so, ihr dürft jetzt nicht mehr unseren Namen benutzen, das heißt WP aus WP Engine müsst ihr mal rausstreichen und dann ging's halt hin und her.
Ja, und dann konnten die Plugins nicht mehr installiert werden von, also ganz, ganz, ganz großer Kindergarten. Und das Ende vom Lied ist jetzt, dass die Trotzreaktion von Automattic ist, dass sie die insgesamt 4000 Stunden pro Woche, die sie vorher investiert haben in das WordPress Open Source, dass sie die jetzt auf 40 reduzieren.
Ja.
Das heißt de facto, dass Automattic jetzt nicht mehr WordPress weiterentwickeln wird. Also diese 40 Stunden ist wahrscheinlich ein einsamer DevOps, der vielleicht nochmal Merge-Requests annimmt und schaut, dass der Build irgendwie grün ist, aber das war es dann auch schon. Und das ist schon ein bisschen traurig. Also ich denke, das ist jetzt so
Ja.
das ist der Genickschuss für WordPress. Das
Ja, vor
ist
allem, also warum machen die sich denn selber das jetzt kaputt? Einfach nur, weil diese eine Firma da nicht so viel contributed hat, wie sie wollten.
Naja, sie machen sich, glaube ich, nicht ihr eigenes Geschäft kaputt, weil ihr eigenes Geschäft ist ja das Hosting von WordPress. Ich denke jetzt halt einfach, dass sie ihre Contributions in den Open Source Part halt einstellen.
Ja.
Also das findet jetzt halt als Closed Source statt.
Ja, aber wer hat jetzt noch Bock, mit denen
Ja,
zusammenzuarbeiten?
niemand mehr.
Also.
Also wer, also ich denke mir jetzt auch, was passiert jetzt mit diesen ganzen, das sind jetzt dieses ganze Ökosystem, da hängen ja unglaublich viele Third-Party-Dinger dran von Leuten, die Themes machen.
Ja, und
WooCommerce,
deswegen hat man doch WordPress genutzt. Das war
weil,
doch.
genau, weil die
Ja.
Aussage ja immer war, es ist ein freies CMS-System
Genau.
und egal was passiert, es wird weiterhin frei bleiben und du könntest es im Notfall selbst hosten. Ja, jetzt kannst du selbst hosten, aber es wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr als die Bare Necessities an Updates kriegen, weil Automattic aus irgendeiner Trotzreaktion jetzt sein eigenes WordPress.com, so lese ich es, closed sourced und außerhalb der Öffentlichkeit weiterentwickelt und als Plattform, als Produkt selbst hostet und verkauft.
Aber seien wir mal ehrlich, vielleicht ist es auch was Gutes für die
Ja,
Menschheit.
vielleicht ist, also.
Vielleicht ist dieser Schritt, dass wir endlich weggehen von WordPress, was
Es ist,
gut ist.
ja, also. Ich kenne es ja, ich meine, dieses Blast of Eternity ist eine WordPress-Seite, unsere ehemalige Excentra-Seite war eine WordPress-Seite und
Es ist halt absolut kaputt
es ist
einfach.
komplett kaputt. Also
Ja.
egal, was du machst, du loggst dich ein, es kommen tausend Warnungen, Werbefelder, die das Dashboard sieht aus wie die Jacke von Michael Schumacher voll mit und hier upgraden und hier noch dieses Theme, noch die Extended Support License und vielleicht ist
Dann
dieses Ökosystem jetzt auch einfach kaputt.
guckst du 2 Monate nicht hin und dann sind alle Plugins nicht mehr kompatibel mit irgendwas und dann updatest du eins, dann geht deine ganze Seite kaputt, du hast keine Ahnung, woran das liegt, fuck, und dann kannst du irgendwie nicht rollbacken, weil du nicht aufs Admin-Interface zugreifen kannst, weil das Plugin das kaputt macht. Absolute
Genau, und dann
Scheiße einfach.
hast du so einen billigen Webspace, wo du auf die PHP-INI nicht zugreifen kannst und die PHP-Version, das war noch nie wirklich gut. Also vielleicht ist das auch die Erkenntnis, dass dieses Konzept von WordPress vielleicht nicht mehr trägt und man da vielleicht was Neues braucht. Gut, kommen wir zu was anderem. Nämlich einer der ersten Amtshandlungen von unserem US-Präsidenten Trump war, dass er eine staatlich gefundete AI-Initiative ins Leben rufen möchte mit 500 Milliarden Kapital.
Ja.
Und mitmachen werden Oracle, MGX, Microsoft, Nvidia, ARM und
OpenAI.
AI.
Ja. Also, naja, ich weiß ja nicht. Also, was ich ja gehört habe, von wem kam das? Ich glaube, einer von denen, die da mit dabei sind, war das Oracle? Der eine hat auf jeden Fall gesagt, ja, wenn das Projekt dann mal so richtig offtaket und wir dann überall Kameras haben und die AI werten das aus, dann werden alle auf jeden Fall on their best behavior sein. Wo man sich echt so fragt, okay, alles klar.
Genau, das hatten wir ja schon mal.
Ich habe auf jeden Fall Angst. Was sagst du dazu?
Finde, also erstmal finde ich es komisch, dass jemand, der ultralibertär denkt, etwas, was im freien Markt offensichtlich ganz gut funktioniert, noch in staatliche Hände bringt. Also das ist
Naja,
so.
stimmt.
Da
Guter
verstehe ich
Punkt.
so die politische Raison dahinter nicht. Also der freie Markt regelt und wir wollen ein Lean Government und dann gibt es ein public gefundetes Joint Venture, dann wird doch eingegriffen, dann wird de facto ein Monopol gebaut, obwohl es das vielleicht gerade in der Form gar nicht gibt, weil Claude und OpenAI, Microsoft, Apple in einer sehr gesunden Konkurrenz stehen.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also mal schauen, was draus wird. Es war ja auch in der letzten Legislatur von Trump so, dass vieles dann doch eher heiße Worte waren und gar nicht so heiß gegessen wurden. Mal schauen, was draus wird. Ich für mich habe aber auf jeden Fall entschieden, auch als CTO von einer Firma, die viel mit AI arbeitet, dass unsere Produkte nicht nur von OpenAI abhängig sein dürfen und sein werden. Also wir nutzen da natürlich einen gewissen Abstraktionslayer, der dann die Dinge trennt.
Ja.
Wir hatten es gerade vorhin schon mal besprochen. Musik und AI und unsere herzallerliebste deutsche GEMA verklagt jetzt Suno.
Und ich muss direkt sagen, ich finde es so gut. Ich habe das Day One, habe ich das gesagt, als du mir Suno gezeigt hast, habe ich gesagt, das ist ja einfach geklaut. Das ist ja wirklich, du gibst einen gewissen Stil an und du hörst raus, welcher Artist das da ist. Wir haben ja K-Pop, glaube ich, am Anfang versucht. Ich konnte genau sagen, das ist Twice, das ist TXT. Ja, nee, das ist jetzt BTS. Und wir haben letztens wieder Hip-Hop gemacht. Da hast du rausgehört, das ist Fettes Brot, das ist Culture Candela, das ist Fanta 4. Das hast du rausgehört. Und das finde ich, ist eine Frechheit. Das sollte nicht erlaubt sein, so wie es ist.
Ich glaube auch, dass die... Zwei Dinge. Also zum einen ist es ja so, dass Suno dich ja animiert, Crossovers zu machen.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, dass diese Animation, Crossovers zu machen, die Leute dazu natschen soll, eben nicht zu sagen, mach mir eine 80er-Jahre-Disco-Hit, weil sie genau wissen, es kommt Alphaville raus.
Ja. Ja.
Und weil sie genau wissen, wenn du irgendwie sagst, du willst irgendwie European Disco-Music, dass dann die Harmoniefolge von ABBA inklusive den Drums und den Pianos da drin sein wird. Und genau das ist jetzt auch, was der CEO von der GEMA als Grundlage der Klage hat, dass man gar nicht sich groß anstrengen muss, um die Beispielsongs Forever Young von Alphaville, Atemlos oder Mambo Number 5, Daddy Cool, Sherry Sherry Lady von Modern Talking zu kriegen, sondern dass da ein kleines Prompting genügt und du bist praktisch sowohl von Tempo als auch von der Harmoniefolge genau in diesen Dingen drin.
Ja, und du musst doch auch zugeben, das kann ja nicht, das darf nicht passieren. Ja.
Also ich weiß nicht, wie heißt denn das bei ChatGPT heißt es, glaube ich, Temperature, also so dieser Parameter, der die Kreativität und die Originalität steuert, der ist bei Suno echt noch zu weit unten.
Ja, aber ich meine, wenn du jetzt sagst, du willst Suno trainieren, was machst du dann?
Ja, schon trainieren, aber dann halt mit dem Produkt erst dann an den Markt gehen, wenn die Eigenleistung des LLMs, es ist kein LLM, des Large Music.
Ja, LMM. Large Music Model.
Large Music Model. Wenn die so groß ist, dass du halt nicht mehr. Also Beispiel, bei ChatGPT kommt dir ja auch nicht die Wikipedia-Seite 1:1 entgegen.
Ja.
Also wenn du da jetzt sagen würdest, wer ist Albert Einstein und erzähl mir was von ihm, dann fängt ChatGPT ja auch nicht an, 1:1 die Wikipedia-Seite zu reproduzieren. Aber Suno macht es ja noch in gewisser Weise.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Weiß ich nicht. Es ist halt auch
es
die
ist
Frage,
auch ein Problem, dass man auf urheberrechtlich geschütztem Material trainiert. Das ist
richtig.
Auch ein Problem.
Und das ist halt, das ist, sage ich, im ersten Schritt ist das halt schon der Fehler. Weil wenn ich sage, ich habe hier urheberrechtlich geschütztes Material, dann darf ich das nicht in eine AI einspeisen. Würde ich sagen. Vor allem, wenn es um sowas wie Kunst oder sowas wie Musik geht.
Und ich glaube, was sie halt ja auch machen, ist, sie werden natürlich die erfolgreichen Musikstücke, die sie trainiert haben, höher gewichten. Also sie werden natürlich sagen, hey, so Mamma Mia von ABBA ist die Kante in deinem Graph, in deinem Netzwerk ist wesentlich dicker als jetzt von Kiru.
Ja. Nee. Kiru wird da ganz groß sein.
Ja, also
schon. Also der Größe wahrscheinlich auch.
Kantengewicht 1,0.
Ja, richtig. Alles ist eigentlich Kiru. Nee, aber ich, klar, Und ich muss halt auch sagen, ich finde das halt schon irgendwo frech einfach.
Ich bin mal gespannt, wie das Gericht urteilen wird. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Es hat es immerhin in die Tagesschau geschafft. Also wir haben relativ selten hier Shownotes, die auf die Tagesschau zeigen. Aber ich glaube, dass gerade vorhin schon der Faktencheck war, ZDF heute und das hier von der Tagesschau.
Cool. Das nächste Thema ist auf jeden Fall nicht in der Tagesschau, weil das eher
nicht in der Tagesschau.
Nee, das ist eher so ein kleines YouTube-Drama. Wer in der YouTube-Bubble, vor allem in der Tech-Bubble, aktiver ist, obwohl nicht mal Tech-Bubble. Du kennst doch Mr. Beast.
Ja, aber auch nur vom Namen, ich folge dem nicht.
Ja, also das ist ja der größte YouTuber zurzeit eigentlich. Der macht ja immer so Challenges und keine Ahnung was und wirft damit Geld um sich wie sonst jemand. Und einer der größten Sponsoren, würde ich sogar fast sagen, von Mr. Beast war Honey. Was ist Honey? Honey ist eine Browser-Extension, mit der man auf allen möglichen Stores Coupon-Codes quasi automatisch aktiviert bekommt. Das heißt, das Prinzip ist, man geht dahin, die User können quasi selber Coupon-Codes einreichen. Von Honey werden die dann approved und dann, wenn jemand neu auf die Seite kommt, wird dieser Coupon-Code automatisch aktiviert.
Also es ist praktisch eine Browser-Extension, die dir die möglichen Coupons direkt in
genau,
den Checkout-Prozess genau, reinklebt.
Weil man kennt es, man geht irgendwie in einen Store, den man noch nicht vorher genutzt hatte und dann sucht man vielleicht online mal kurz nach Coupon-Codes, habe ich auch schon öfter mal gemacht und keiner von den Coupon-Codes geht immer. Und Honey hat halt gesagt, ey, das ist immer brandaktuell, wenn einer nicht geht, wird er rausgenommen und es wird auch automatisch applied, du musst nichts machen, du musst nur diese Browser-Extension drin haben. So. Von der Prämisse her ganz cool. Ich hatte das, glaube ich, damals auch mal installiert, aber das hat bei mir auch fast nie funktioniert. Und jetzt kam halt raus, da hat jemand nochmal deutlich tiefer reingeguckt, wie funktioniert das eigentlich, und hat festgestellt, das ist einfach ein fetter Scam. Also das ist echt krass. Und zwar erstens, also was viele Influencer ja machen, die das auf YouTube advertised haben.
Die haben wahrscheinlich einen eigenen Vouchercode.
Nicht unbedingt das, sondern die haben erstmal nur Affiliate-Links, mit dem sie ja auch eine Provision bekommen, wenn über deren Affiliate-Link ein Produkt gekauft wurde. Was jetzt aber Honey macht, ist mega geil eigentlich. Wenn er diese Coupon-Codes aktiviert und selbst wenn keiner aktiviert wurde, selbst wenn gar keiner aktiviert wurde,
kleben die ihren eigenen Affiliate-Code
in die Seite rein und das heißt, Honey kriegt die Provision.
Das hätte ich dir aber von vornherein sagen können, dass das wahrscheinlich das Monetarisierungsmodell ist, dass da, wenn es keine Coupons gibt, dass sie dann ihre eigenen Affiliates reinkleben.
Nee, ich meine, es wäre ja okay gewesen, wenn sie einen Coupon-Code aktivieren, dann ist es ja sogar eine Eigenleistung von Honey, dass man sagt, okay, dann ändern sie es. Aber sie ändern es immer, egal was ist, sobald du auf die Store-Page kommst, ist der Affiliate-Code von dem YouTuber weg und Honeys ist drin. Wo du echt so denkst, what the fuck, aber es geht noch weiter. Nicht nur, dass die Affiliate-Codes, wo die ja jeden YouTuber einfach gescammt haben, aus dem Geld heraus für die Produkte, die sie da durch ihre Videos vielleicht verkauft haben. Nee, sondern auch Consumer werden abgerippt, weil Honeys Modell ist ebenfalls, dass die Stores zu Honey gehen können und sagen, hier, nehmt mal bitte unseren 5% Code und applied den, so dass, wenn es auch einen besseren Code gäbe derzeit, dass dann der genommen wird, den der Store selber bei Honey einreicht. Und dafür zahlen die Firmen bei Honey quasi Geld. Das heißt, Honey saved dir kein Geld, sondern die nehmen dir Geld quasi aktiv aus der Tasche, sagen die, ey, ja, hier, die Firma hat hier mit uns gearbeitet. Wir nehmen jetzt den 5% Code, weil es gibt zwar auch einen 20% Code, aber das will die Firma ja nicht, weil dann würden sie ja weniger Geld machen. Und das ist so fucking insane.
Ja, aber also mal ganz ehrlich, das ist doch so ein sketchy Modell.
Ist es auch, ist es auch.
Da muss doch eigentlich jeder YouTuber, der ein bisschen was von Technik versteht und der ein bisschen was von sich hält, verstehen, dass sowas nicht gut
funktioniert. Also das
ist sketchy by design.
Das hat keiner. Keiner hat das jemals irgendwie. Also es gab vereinzelt mal Kommentare auf Reddit oder in gewissen Foren, wo halt gesagt wurde, ey, hier wird irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen komisch mit Honey, hier wird irgendwie der Affiliate-Link rausgenommen und so. Aber der einzige große YouTuber, der das erkannt hat, war Linus Tech Tips und die haben dann auch die Sponsorship von Honey gecancelt, haben das aber nicht mit den anderen kommuniziert. Also die haben nur rausgefunden, okay, die Affiliate-Links werden hier rausgenommen, das finden wir irgendwie doof und haben dann einfach silently den Sponsor gekillt. Was auch etwas in Debatte steht, ob das jetzt so cool ist, weil, also sorry, man hätte vielleicht auch...
Hätte vielleicht mal ein Video drüber machen können.
Genau, wenn man richtig auf dem YouTube-Channel ist, ja. Und dann irgendwie sagen, ey Leute, da werden andere Content-Creator auch gescammt. Vielleicht unterstützt ihr das nicht, also ihr könnt es noch machen, aber ja, also deren Verteidigung war dann, ja, wir wollten jetzt nicht als greedy Company dastehen, weil, oh, Honey zieht uns da ein bisschen Geld aus der Tasche, bla bla bla, aber ja, finde ich auch ein bisschen schwierig, aber egal. Alleine, das ist wirklich der größte YouTube-Werbungs-Scam ever, weil jeder große YouTuber hat eine Honey-Sponsorship schon gehabt. Also das ist wirklich so insane.
Aber dann wundert es mich, dass diese YouTuber da oder deren Marketing-Team offensichtlich ihr Hirn ausschalten. Also das ist doch...
Also ja, in Hindsight ist das natürlich schon irgendwie,
klar,
aber wenn man jetzt sagt, rein von der Prämisse her, wenn ich jetzt sage, klar, wenn's, und da muss man halt auch sagen, sobald eine Company so viel Geld in die Hand nimmt, um Marketing bei YouTubern zu machen, solltest du dich fragen,
woher kommt das denn?
Genau, woher kommt diese riesen Menge an Geld und warum wollen die so viel wie möglich, vor allem auch auf YouTube, diese Sponsorship
dann,
haben? Aber
also das ist doch dann schon völlig klar, also dass die dann immer ihren Affiliate-Link reinkleben, ist eigentlich schon im Geschäftsmodell mit drin, denke ich.
Ja,
und auch das wiederum ist ja eigentlich illegal. Also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt einen Affiliate-Link bei Amazon haben und den dann wahrscheinlich Honey nennen, sondern dass die da eine ganze Farm von irgendwelchen Sockpuppet-Accounts haben, um dann diese Affiliate, weil sonst hätte Amazon das natürlich sofort gemerkt. Also ich mache selbst Affiliate mit irgendwelchen Dingen, die ich wenn ich dir jetzt einen Amazon-Link schicke, ist da mein Code drin. Ja. Ich kriege dann alle 3 Monate mal einen Fünfer und das war's dann. Aber dass man das nicht versteht. Naja, egal.
Komm, ich will noch eine Sache dazu sagen. Ich finde es echt krass, dass das so lange ging. Und es gibt jetzt auch einen Lawsuit gegen Honey, so ein Class Action von allen möglichen YouTubern. Und ich finde es krass, dass das auch so blatant ist. Weil du konntest auch, wie man das rausgefunden hat, dass die Firmen da hinkommen, du kannst bei irgendeiner nicht direkt öffentlichen, also es ist jetzt nicht so in Google oder so, glaube ich, aber du kannst halt bei Honey Partnership, kannst du halt als Firma hingehen und sagen, ja, nimm mal den schlechteren Couponcode, damit wir mehr Revenue machen. Und das ist ja aktiv die Leute gescammt, die Prämisse ist ja dann komplett falsch. Das, was die verkauft haben, ist komplett falsch. Das ist einfach nur Scam. Komplett. 100%.
Ja, aber ich sage ganz ehrlich, ich hätte da nichts anderes erwartet. Ja. Also das ist so sketchy from beginning, dass man da wahrscheinlich gar nichts anderes zu erwarten hatte. Kommen wir zu der elektronischen Patientenakte. Ich möchte diese ganzen CCC-Themen jetzt nicht so wahnsinnig lang machen, Lukas.
Ja, ihr könnt euch da die CCC-Videos angucken. Ja.
Genau, ich möchte es einfach nur kurz erwähnen, dass wir wissen, worum es geht. Also es gab einen Fall, da war die elektronische Patientenakte, die ich grundsätzlich ganz gut finde, weil es, glaube ich, echt ziemlich sinnvoll ist, sowas wie Rezepte, Diagnosen und dauerhaft eingenommene Medikamente zu digitalisieren und vor allem im Notfall oder bei Facharztwechsel verfügbar zu haben. Und da ist es dem Team, welches auf dem Chaos Communication Congress dieses Jahr die Sache dann vorgestellt hat, gelungen, diese Patientenakten aufzurufen für beliebige Patienten. Man muss da jetzt allerdings dazu sagen, das war hauptsächlich ein organisatorischer Angriff oder ein Angriff auf die Organisation, denn sie haben bei eBay ein Kartenlesegerät bestellt, wo noch eine Karte drin war.
Geil. Das ist sehr geil.
Also ich glaube, die Kryptographie, die besteht schon, aber es ist einfach vom Verfahren her, glaube ich, ganz grundsätzlich schlecht, dass jeder, oder nicht jeder, aber mancher Facharzt auf alle Daten zugreifen darf.
Ja.
Also das ist, irgendwie muss man da noch was dazwischen packen. Also wahrscheinlich ist es sinnvoll, die Karte
vielleicht,
oder den privaten, also.
Weißt du, Markus, ein zweiter Faktor.
Du meinst sowas wie eine Karte, die jeder,
Alter,
jeder
oder,
hätte.
Oder so einen
E-Perso.
Ja, nicht mal, oder sagen wir mal, keine Ahnung, dann hat jeder halt einen, was weiß ich, für Authenticator auf dem Handy und dann muss man halt den Code noch eingeben.
Ach, du meinst der Arzt? Ja, das ist
das. Also, das ist literally in jedem fucking
online. Du musst ein bisschen Pegel aufpassen, Lukas.
Sorry, ja. In jedem fucking Online-Portal, wenn du dich irgendwo einloggst, gibt es zwei Faktor. Warum gibt es das da nicht?
Ja, es gab da sicherlich ein paar Dinge, die man hätte besser machen können. Was ich allerdings sehr, sehr schäbig finde, ist die Antwort von der Firma, die dafür zuständig ist. Das ist eine GmbH im Besitz des Bundes. Ich glaube, ihr habt die Sachen, diesen Krieg vielleicht verfolgt. Die reden dann von, da haben böse Hacker einen unautorisierten Angriff gemacht auf unsere Infrastruktur. Und also sorry, wenn irgendwie drei Studenten in irgendeiner Kiffer-WG euer Ding aufkriegen, dann möchte ich nicht wissen, was ein Geheimdienst oder ein professioneller Angreifer machen kann. Also das ist kein Argument, das ist auch nicht nur mein Argument, sondern wenn ihr das nachhören wollt, die Lage der Nation hat das nochmal politisch bewertet und in der vorletzten Folge da eigentlich einen relativ guten Take dazu gehabt. Und damit lassen wir es, glaube ich, auch bewenden bei dieser News. Und ebenso kurz abfrühstücken wollen wir den Volkswagen-Leak. Hattest du den verfolgt?
Also nicht, also nur, ich habe mir nur das CCC-Video angeguckt, aber das ist halt auch, also vor allem können wir da tatsächlich sehr gut mitreden, weil das Technologien sind, die wir
auch alle im Einsatz haben.
Die wir benutzen oder benutzt haben. Und ja, um da nur ganz kurz drauf einzugehen, Spring Boot Application, Actuator, Heapdump, das ganze Memory Weaver quasi einzusehen und da stehen Credentials für einen S3-Bucket drin, der alle Location-Daten, Event-Daten von allen E-Fahrzeugen von VW, Skoda, Audi, nee, nicht Audi, doch Audi auch.
Ja, VW, Skoda, Audi
und
Porsche.
Nee, Porsche nicht. Ich glaube nicht, Skoda und Renault? Nee.
Ich bin im Artikel drin, es war tatsächlich Audi, Seat, Skoda und Volkswagen als Marke.
Seat, genau. Seat war noch. Und ja, damit lustigerweise bei Seat und Audi waren tatsächlich die Geolocation-Daten gekürzt auf eine Nachkommastelle, so dass man nur innerhalb von 10 Kilometer sehen konnte, wo das Auto sich befindet, was keine geile Information ist. Bei Volkswagen und Skoda war das aber nicht der Fall, obwohl das so in deren TOS drin steht, also AGBs. Ja. Und das ist halt maximal peinlich. Also du konntest halt wirklich auf 10 Zentimeter genau sehen, wo das Auto war und genau nachverfolgen, wer an welcher Stelle, wer wo arbeitet, wer fährt zum Puff. Das haben die auch im Video sehr gut dargestellt. Natürlich nicht die Echtdaten, sondern nachgezeichnet. Aber das ist halt schon, ja, es ist traurig.
Das ist sehr traurig. Und was ist die Lessons learned, wenn ihr Software-Developer seid und Spring Boot verwendet? Dieser Actuator ist super gut fürs Entwickeln, aber nutzt ihn bitte nicht in Production.
Oder sichert ihn halt ab. Also
aus mit dem Ding. Also manuell anmachen, der muss im Default aus sein.
Ja, weiß ich nicht. Also doch. Metriken.
Oder wenigstens auf einem, bei Quarkus ist es ja auch so, dass das Management Interface
auf einem
zwangsläufig
separaten Port
auf einem separaten Port laufen muss. Also da muss man richtig viel verbummeln, um da einen Ingress drauf zu konfigurieren, weil dann hast du wenigstens noch, du kannst es dann auch nutzen, indem du halt ein Port Forwarding über Kubectl oder über sonst was machst. Aber ich denke nicht, dass man auf einem Standardport irgendwie auch nur abgesichert oder mit OAuth. Nein, dieser Actuator hat im Web nichts zu suchen.
Aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt auch nicht der Fehler von einem Entwickler gewesen, sondern das ist an vielen Stellen gefailt. Es ist an vielen Stellen einfach so viel verbummelt worden und das ist, glaube ich, eher ein systematisches Problem, als das...
Ist ein systematisches Problem, korrekt. Aber nochmal, es ist nicht möglich, die Credentials, also wenn dieses Ding auf den S3-Bucket-Lesen zugreifen muss, dann ist es nicht möglich, vor dem Actuator diese Credentials zu verbergen, weil sie halt eine Spring Boot Application Property sind.
Du meinst, die müssen im Heap sein.
Die müssen im Heap sein, genau. Und klar, der Spring Boot muss die Credentials natürlich kennen. Also das ist völlig klar. Und deswegen ist dieser Actuator einfach so, das ist die komplette Glastüre in fast alles.
Ja, man muss auch sagen, also dieser Heap-Dump ist halt ein extra Feature, was du halt anmachen kannst. Wenn du jetzt sagst, du hast nur den Actuator exposed und da wäre jetzt
aber auch
Health.
Auch der Actuator hat auch eine Introspection für die Konfiguration. Und auch da.
Aber auch, ich glaube, nicht im Default
nicht
aktiviert.
Nicht im Default, aber er kann es potenziell.
Genau. Klar. Der Actuator kann richtig viel, aber wenn du jetzt sagst, wenn ich jetzt an den Actuator denke, dann denke ich Health-Check Metrics. Rein theoretisch nicht so tragisch.
Nicht so schlimm, ja. Aber genau.
Man sollte ihn trotzdem nicht öffentlich haben. Und ja, macht den aus, packt das Security vor und schaltet vielleicht auch nicht den Heap-Dump in Production an, weil das ist halt wirklich, also Heap-Dump in Production, weiß ich jetzt auch nicht, wann brauche ich das?
Ja, mach den doch mit JMX. Du kannst doch jederzeit bei JMX drangehen und du willst das sowieso nicht, den fucking Heap-Dump übers Web runterladen. Lad den...
Das ist halt, das ist tragisch.
Also das ist eine Verkettung von...
Und sonst, warum kann ein Credential auf alle Daten zugreifen? Das ist halt auch so.
Vielleicht hätte man das auch zumindest mal Geo einschränken müssen.
Ja, oder auf Firmen, auf Marken. Also das ist ja nicht, dass der muss jetzt auf Audi, Skoda, Seat, VW alle zugreifen. Sondern
ich denke, das war halt irgendwie ein Afro da, ja.
Ja, halt irgendwie Data Lake, ich scheiß alles rein und ja.
Ernsthaft war es halt irgendwie Databricks oder ein Konkurrent davon und dann kann man da halt drauf zugreifen.
Genau.
Gut, kommen wir zu Hardware.
Was habe ich da noch drin? Behringer Wing.
Ja, das war ich.
Ach ja, was ist das? Ach ja, dieses Ding, ja. Okay.
Es gibt
Erzähl mal, was ist der Wing?
Es gibt von Behringer. Behringer war früher eine ganz, ganz, ganz schlimme Marke. Behringer ist eine China-Marke, auch wenn es ja deutsch ist.
Das wusste ich gar nicht.
Die haben extra einen deutsch klingenden Namen genommen, damit es auf dem europäischen, amerikanischen Markt wertiger klingt.
Und smart.
Super gut gemacht, gell?
Ja, besser als zu. Ja.
Das war früher eine absolute Crap. Also man hat sich eigentlich immer drüber lustig gemacht. Man hat irgendwie gesagt, boah, Behringer, Rauschinger, hast du einen Rauschgenerator mitgebracht? Haha.
Okay.
Und jetzt ist es hier tatsächlich so, also wir hören gerade uns selbst über Behringer Powerplay. Und ich glaube, wir haben auch drüben einiges an Behringer rumliegen.
Ja, wahrscheinlich.
Behringer hat ein paar Dinge zugekauft, unter anderem Midas. Midas war eine sehr hochwertige Firma für Mischpulte. Und long story short, sie haben ein echt gutes Flaggschiff-Mischpult rausgebracht, welches man sowohl im Studio als auch im Live sehr gut bedienen kann. Und das ist seit 10 Jahren jetzt mal wieder echt eine coole Sache. Also wurde das vor 10 Jahren zum letzten Mal aktualisiert und das ist der Behringer Wing. Und wenn ihr irgendwas mit Audio zu tun habt, dann schaut es auch auf jeden Fall mal an. Den gibt es in 3 Formaten. Den gibt es einmal kompakt. Kompakt heißt an dieser Stelle, dass er 48 Stereo-Channels hat, von denen man aber nicht für jeden einen Kanalzug hat. Das ist, denke ich, gut für irgendein Jugendhaus, für einen kleinen Live-Club, wenn man irgendwie ein kleines Studio hat. Dann gibt es noch den normalen Wing. Der hat die 48 Kanalzüge alle drauf. Damit kann man dann ein gutes Live-Setup fahren.
Und dann gibt es noch den Chicken Wing.
Okay. Dann gibt es noch den Wing Rack und das ist wirklich ein richtig, richtig guter, zum Beispiel für einen In-Ear Rack und weil da sehr, 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 sehr viele gute Plugins drauflaufen, könnte man den auch als ein Band-Mischpult verwenden, um zum Beispiel gewisse Effekte auf die Vocals draufzulegen. Super gute Sache. Die Preise sind völlig okay. Irgendwo zwischen 1000 und 3000 Euro, je nachdem in welcher Ausstattung. Und sicherlich sehr zu empfehlen. Ich bin jetzt mal gespannt, weil es gibt ja unterhalb von dem Wing noch den Euro-Rack. Und wenn es da dann neue von gibt, dann wäre das sicherlich auch nochmal spannend. Und wahrscheinlich, Lukas, wird dann irgendwann mal auch deine Gesangskunst über so ein Mischpult laufen.
Ich sing nicht, ich rappe.
Du rappst nur.
Was man auch beim Autofahren machen kann. Was ja, eine Überleitung.
Beim Autofahren kann man auch rappen. Ist die Spoiler, ich arbeite in der Automobilindustrie, aber gerade nicht für BMW, deswegen ist das keine Inside-Information. Wir haben die Information von The Verge. Und zwar hat BMW ein Konzept vorgestellt, wo sie die gesamte Windschutzscheibe zu einem Display umbauen können, zu einem Head-Up-Display.
Das ist mega. Ich weiß nicht.
Also ich bin da ja muss, lange Zeit muss, auf BMW da
kommt,
gefahren.
Da kommt ein Steinschlager, sorry, jetzt ist der Display aus.
Ja.
Weißt du?
Also ich fand die Head-Up-Display-Technologie von BMW immer schon wirklich hervorragend.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob du schon mal jemals gefahren bist.
Nee.
Das ist so ein Augmented Reality-Feature, wo die Scheibe so halb spiegelt und dir dann in dein Blickfeld wichtige Informationen, also Navigation, Entertainment, Geschwindigkeitsbeschränkungen einblendet. Und wenn das jetzt tatsächlich die ganze Windschutzscheibe annehmen kann, dich zum Beispiel warnt im toten Winkel oder vor irgendwelchen Fußgängern, die kommen, also das sehe ich schon.
Also ich finde es auch cool, aber ich hätte halt, also wenn da halt irgendwas.
Es ist ja nach wie vor semi-transluzent.
Also genau,
ist
halt also man kann schon durchgucken.
Immer durchschauen. Also das heißt, bei jedem technischen Defekt kannst du durchschauen. Das ist halt ein bisschen.
Aber wenn du halt sagst, okay, ich mache jetzt jeden Pixel schwarz, dann kann ich wahrscheinlich schlechter durchschauen, als wenn das nicht da wäre. Nicht. Wirklich?
Nee, tatsächlich. Also das ist eine gute Frage. Also es kann schon sein, dass wahrscheinlich die Spiegelung vom Display ein bisschen größer ist. Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, wenn man irgendwie ein weißes Blatt Papier vorne ins irgendwo hinlegt, das spiegelt unglaublich. Auch im Beifahrersitz, wenn jemand irgendwie eine weiße Hose anhatte oder so.
Ja.
Das hat schon ordentlich gespiegelt.
Wo guckst du hin?
Ja, raus.
Auf die Hose der Beifahrer.
Beides. Dann hat man das schon gesehen, aber es ist schon ganz gut. Ich vermisse es tatsächlich auch im Tesla. Ich fahre jetzt in Tesla Fußnote. Nicht wegen Elon Musk.
Ja, das war noch bevor er fucking nuts gegangen ist. Richtig.
Und ein BMW war es halt einfach cool. Und ich bin gespannt, was draus wird. Und ist eine schöne Innovation. Vielleicht auch mal eine Innovation, die Deutschland exklusiv ist.
Ja, aber wahrscheinlich muss man die auch. Das ist wahrscheinlich auch ein Subscription-based Feature. Kann ich mir gut vorstellen.
Also BMW ist tatsächlich sehr stark, was die Subscription-Based Features betrifft. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da mindestens das ein oder andere Feature auf dieser Windschutzscheibe.
Ich stelle mir einfach nur vor, wie in so einer Black Mirror-Episode. Flashing im Heads-Up-Display. Deine Subscription ist abgelaufen. Fahr rechts ran und kaufe die neue Heads-Up-Display-Subscription. Aber naja. Wo wir auch hinkommen. Was gehört noch dir? Ich habe ja zu Hause einen 3D-Drucker und das ist tatsächlich einer von Bamboo Lab, was eine chinesische Firma ist, die sehr wertige 3D-Drucker macht, die nicht zum direkt Tinkern gedacht sind, sondern einfach out of the box funktionieren. Ne? Man würde auch sagen, das Apple der 3D-Drucker. Und ich bin sehr zufrieden mit denen. Vor allem, weil sie auch damit geworben haben, offen zu sein und dass man auch lokal nicht alles mit der Cloud machen muss und der Printer gehört einem selber und so. Jetzt kam aber raus, dass durch ein neues Beta-Update sie ein Security-Feature, ich habe das in Anführungsstrichen
die
verpackt.
Die sieht man nicht im Podcast.
Genau,
Lukas.
Richtig, deswegen sage ich es jetzt dazu. Haben sie ein Security-Feature herausgebracht in der neuen Beta-Version der Firmware, wo man nur noch 3D-Printing-Jobs an den Drucker senden kann, wenn man das über die Software von Bamboo macht, denn dort ist dann ein gewisses Private Certificate oder ein Private Key oder so hinterlegt, mit dem dann das encrypted wird und dann an den Printer gesendet wird. Und das ist halt komplett gegen das, was sie eigentlich gesagt haben. Sie haben immer gesagt, man kann immer lokal über den Slicer, den man will, an den Printer senden und es ist nicht immer an eine Internetverbindung oder an eine Cloud-Verbindung gebunden und das haben sie jetzt einfach gecontradicted mit dem, was sie da quasi veröffentlicht haben.
Gibt es jetzt wenigstens einen Shitstorm dagegen?
Es gibt einen absolut riesigen Shitstorm und es ist echt schwierig. Also ich muss sagen, ich finde das kacke, weil, also sorry, ich habe mir den Printer unter dieser Prämisse geholt, dass das geht und jetzt backpedalen die und sagen einfach, nee, sorry, geht nicht mehr, ist absolut kacke und das auch als Security-Feature zu verkaufen ist auch so, wo man sich fragt, ja, also.
Was ich mir gerade überlege, wie ist es denn mit der Gewährleistung, mit der Garantie, kann es eventuell sein, dass du da halt irgendwelche Anweisungen hinschicken kannst, die dann halt das Ding bricken? Oder wo dann...
Kann man rein theoretisch schon, aber die Frage ist halt, das ist halt bei jedem 3D-Drucker so. Wenn ja. Der in deinem lokalen Netzwerk ist, dann kann man an diese Adresse halt die Sachen hinschicken und fertig.
Wenn da drin steht, fahr 10 Meter nach oben und der Server nicht aufhört, dann...
Ja, rein theoretisch. Also es gibt schon auch noch Fail-Safes natürlich in dem Ding. Also das muss man machen, weil sonst kann man das nicht auf den Markt bringen. Aber es ist halt schon... Anti-Consumer auf jeden Fall, weil ja, du kannst dieses Ding dann nicht mehr so benutzen, wie du es vorher benutzt hast und ja, finde ich persönlich kacke und es gibt auch schon ein Statement von denen und ja, weil was die Leute dann auch noch rausgefunden haben, rein theoretisch, läuft dieses Zertifikat auch irgendwann ab und wenn du dann
wenn dann die Firma nicht mehr da ist und keine Updates mehr macht.
Nee, oder auch wenn du sagst, du willst den offline betreiben, und holst dir nicht quasi die neue Software, dann ist dein Printer gebrickt. Dann kannst du den gar nicht mehr benutzen, weil du ja ohne ein neues Zertifikat, was die ausstellen, kannst du den Printer nicht mehr benutzen. Und das ist halt auch eine absolute Frechheit. Also ja. das kann man ja nicht, das kann man nicht machen.
Ist aber ein komplettes Symptom für alles, was zurzeit passiert, dass man eigentlich immer davon ausgehen muss, dass man im Default einen Service kauft.
Ja, und das ist halt traurig. Deswegen sagen viele auch, ey, geh doch für Prusa, weil die sind halt offen wie sonst was und Open Source und keine Ahnung was, Hackable Devices und machen halt nicht so eine Kacke. Ich muss jetzt auch gucken, was ich mache. Ich verfolge das Thema weiter und ich hoffe, mein Printer wird nicht gebrickt, auch wenn ich das Ganze aus dem Internet rausnehme und nicht mehr deren Cloud benutze und alles lokal haben will.
Kommen wir zu einem ganz, ganz kurzen Thema der Woche.
Boah, diesmal sogar wirklich, obwohl wir wieder so eine lange Folge haben.
Obwohl wir so eine Folge haben, aber wir machen ein kurzes Thema der Woche. Worüber will ich reden? Ich arbeite ja bei einer Open-Source-Initiative, die eine Buchhaltungssoftware für Vereine schreibt, HOPS, gefördert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und getragen von Open Project e.V. in Pfaffenhofen. Und da nutzen wir eine Process Engine. Eine Process Engine ist eine Software, die befüttert man mit BPNN-Diagramme. Also die werden in XML geschrieben, sind aber dann tatsächlich als Artefakt ein Diagramm, so ein Ablaufdiagramm. Und dieses Ablaufdiagramm wird dann ausgeführt. Und du, Lukas, bist ja ein unglaublicher Freund davon, gell?
Wie sage ich das jetzt?
Du hast eine Hassliebe, einen Liebeshass.
Ich finde, es kann Use Cases geben, wo das mega Sinn macht, aber ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo das komplett overused, overengineered und zu kompletten Scheißcode geführt hat.
Ja, das kann passieren. Und jetzt möchte ich eine Idee oder einen Gedanke vorstellen, der meiner Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert ist in unserer Bubble, und zwar eine Process Engine als Kommunikations- und Architektur-Pattern.
Mhm.
Und zwar ist es ja, stell dir jetzt mal unseren Use Case von HOPS vor. Wir haben eine Susi und die Susi hat für eine C-Jugend Spaghetti und Tomatensauce im Kaufland gekauft.
Ja.
Und sie lädt jetzt diesen Kassenzettel in unsere Software hoch.
Ja.
Das heißt, wir haben einen BPMN-Prozess, der heißt Hochladen. Und dann gibt es einen zweiten Schritt, der heißt, extrahiere mir jetzt über eine AI die Kosten, die Susi ausgelegt hat. Und dann kann die Susi sagen, ich möchte die wieder erstattet haben. Also die Susi muss nicht sagen, ich habe jetzt 3,76 Euro sowas, sondern die sagt einfach und dann kommt eine AI, die erkennt dann Kaufland, Mehrwertsteuer, ja. Umsatzsteuer, 7,60 Euro. So. Und wie findet jetzt die Kommunikation statt zwischen diesem Prozessservice und dem Service, der die AI ansteuert?
Typischerweise hat man eine Queue.
Ja, genau. Typischerweise hat man eine Queue. Das heißt, also erstmal ganz trivialerweise hätte man ein REST-Call, ja?
Ja.
Du hättest ein REST-Call und du würdest das synchron warten und dann wäre das so eine BPMN-Task, die würde dann sagen, so, ich mache jetzt einen REST-Call an diesen Service und der Service kriegt irgendwie das Bildschirm und macht dann Azure AI Form Recognizer, was auch immer und dann kommt die Invoice irgendwie zurück und das ist dann Request Response. Das ist vielleicht nicht so gut, weil die AI braucht ein bisschen.
Richtig.
Und
dann hat man Timeouts, HTTP
Retries
und
Dinge verlieren. So, das hast du gesagt, die Queue. Das ist voll
genau.
gut.
Asynchron.
Das
heißt,
genau, also ich baller das Ding dahin.
Genau.
Und dann ballert es wieder irgendwas zurück.
Genau.
Schwierig. Weil wenn mehrere Prozessinstanzen gerade laufen, muss ich ja die Events gescheit korrelieren.
Richtig, da hat man.
Weil ich will ja nicht, dass die Susi dann auf einmal die Rechnung von dem AWS-Account kriegt, die gerade parallel vom Sysadmin hochgeladen wird.
Deswegen hat man einen Unique Identifier.
Ja, das ist allerdings mit Out-of-the-Box-Features gar nicht so einfach. Also, du musst dann über Topics arbeiten,
ja, musst du schon selber coden.
Muss man selber coden. Ja. Also, muss man halt auch immer wieder selber coden. Also, du musst dann immer wieder in jedem Service, weil das ist ja dann nicht nur der Service, wir haben auch noch einen Zugpferd-Service, der aus so einer E-Rechnung die Daten raus extrahiert. Wir haben noch einen Service, der diese Tags generiert, wo man dann sagen kann bei Kaufland, ja, das ist Essen, das ist irgendwie Nahrungsmittel, Kaufland, Deutschland, Lebensmittel. Und das ist ja echt kacke, wenn man sich da jedes Mal den Kontrakt wieder irgendwie neu auffrischen und sonst was muss. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, früher gab es doch da mal ein Camunda und die haben doch gesagt, man kann Microservice Orchestration mit Camunda machen. Erinnerst du dich noch dran?
Ja, das sagt doch...
Der Bernd Rücker hat es immer gesagt.
Ja, Volker Stiel sagt das auch, oder?
Der war der absolute Gegner von.
Ach so, ja, stimmt.
Der Gegner, ganz schön.
Der monolithisch.
Genau, monolithisch und dann... Dann
stimmt, Bernd Rücker meinte, ich habe in jedem Microservice eine Process Engine.
Ja, ja. Genau, ich habe in jedem Microservice eine Process Engine und die sind ja, also Bernd Rücker gehört zu Camunda und die sind ja dann von diesem Konzern wieder abgewichen. Warum?
Richtig.
Weil Camunda 8 ja eine komplette Cloud-Lösung ist.
Ja.
Und in dem Moment, wo du einen Cloud-Service verkaufst, kannst du ja nicht sagen, hey, bau mal bitte mein
Microservices.
Das macht dein eigenes Geschäftsmodell kaputt.
Ja.
Aber ich habe jetzt mit Hobbs verstanden, das ist echt ein gutes Pattern.
Mhm.
Weil was du dann nur machen musst, ist tatsächlich einen winzig kleinen BPMN-Prozess in diesen Microservice reinzupacken.
Mhm.
Message Start, tu was, Message End.
Mhm.
Und es funktioniert.
Aber wie, also, was heißt, dass das funktioniert? Das funktioniert irgendwie über diese Cloud-Events.
Ja, das funktioniert über die Cloud-Events.
Ja, okay.
Das heißt, ich abstrahiere sozusagen nochmal eine Ebene weiter. Also ich bin dann gar nicht mehr auf Kafka-Ebene, sondern ich habe irgendein Messaging-System dazwischen, das ich dann über Quarkus, früher Reactive Messaging, heute heißt nur noch Quarkus Messaging, konfiguriere. Da muss ich dann schon logischerweise meine Topics mappen, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was ich hinschicken muss. Das ist logisch, dass es so ist.
Aber die Korrelation musst du nicht mehr machen.
Genau, aber die Korrelation zwischen meinen Prozessinstanzen muss ich nicht mehr machen, weil das Event, das reinkommt, sagt schon, ich gehöre zu dem Prozess 1, 2, 3.
Ja.
Und es merkt sich dann, meine Prozessinstanz, die auf dem AI-Service läuft und sagt dann auch wieder beim Abschicken, hey, ich kam ursprünglich von der Prozessinstanz 1, 2, 3. Das heißt, dieses Finden und dieses Miteinander kommunizieren und dass da ein Kafka ist, ist für den Entwickler komplett abstrakt. Das ist transparent, das ist nicht da.
Cool.
Und, das ist da auch das Schöne, du musst ja nicht nur das anbieten, du kannst ja weiterhin noch sagen, hey, ich habe einen REST-Endpunkt.
Mhm.
Oder du kannst weiterhin noch sagen, ich reagiere auch auf ein Kafka-Event.
Mhm.
Das sind ja letzten Endes dann nur zwei weitere Klassen. Einmal eine REST-Resource-Klasse und einmal eine sonst was Klasse. Aber wenn du deine eigentliche Logik in so eine Service-Klasse ausgelagert hast, dann kannst du die in all diesen drei Szenarios einsetzen.
Ja.
Und it works like a charm. Also mein Hot Take, Kommunikation und Architektur mit Process Engines, die verteilt laufen, ist nicht tot. Ist immer noch wert, mal angeschaut zu werden. Besonders gut oder eigentlich, es geht nur mit Cogito, das muss man de facto sagen, mit Camunda 7. Das ist noch auf Java, vergiss es, also ja, Java Enterprise, nicht Jakarta Enterprise, das ist zu alt. Also schaut euch mal jetzt die neue Cogito 10 Version an.
Vor allem ist es auch viel zu heavy. Also so ein Camunda ist mit heavy. Activity als Backbone, das ist auch viel
monolithisch, du brauchst da auch immer eine Postgres dazu.
Richtig, ja. Du brauchst ja jedes Mal das Ding. Stimmt, das braucht dann auch keinen.
Braucht keine Postgres.
Das ist stateless.
Stateless, genau.
Ja, das ist schon geil.
Ist fresh, gell? Beziehungsweise hat es halt den Data-Index, um die Events zu korrelieren.
Ja, klar.
Aber der ist nicht Teil von deinem Microservice, der wohnt einfach daneben.
Klingt cool, muss ich sagen.
Und ja, es ist dann halt schon so, dass es dann halt nur in deinem eigenen Stack gut funktioniert. Also klar.
Ja.
So, deinen Kunden kannst du es nicht anbieten. Schick mal ein Bip. Nee, das wird nicht funktionieren.
Aber rein theoretisch ist ja Cloud Event ein
Standard.
Unabhängiger, genau. Ja, Standard.
Aber da muss ich auch sagen, wir haben ganz viel investiert. Also, die ursprüngliche Idee war, in diesem AI-Service, die Cloud Events manuell zu klopfen.
Mhm.
Dass man halt nicht die Abhängigkeit zu Cogito hat.
Okay, ja.
Das war so die Idee. So, ja, müsste doch gehen, aber nee. Also erstens.
Also kann man schon machen. Aber
du musst dann reverse engineeren, wie Cogito diese Relation macht.
Ja,
und das erwartet dann halt auch, dass dann der Subprozess eine ID hat. Und dann hast du aber keinen Subprozess, macht aber trotzdem eine ID, die niemals ein Subprozess war. Und da findet sie in dem Data Index die Sachen nicht mehr, weil es den Subprozess nie gab.
Ja.
Und also da versucht man dann schon so ein bisschen Cogito zu verarschen und das ist nicht gut. Also ich glaube, entweder man macht es dann mit REST und synchron, das ist Möglichkeit Nummer eins, und dann ist dein Service halt wirklich ein dummer Microservice, der wie jeder andere Microservice auch einfach nur REST kann, oder man sagt halt, hey, ich habe einen kompletten Stack, mein kompletter Stack ist BPMN gesteuert und dann spendiere ich halt jedem Microservice, der noch irgendwas am Prozess zu sagen hat, nochmal die Abhängigkeit zu Cogito, sodass er diese BPMN-Events lesen kann und direkt prozessgesteuert verarbeitet.
Ja, also klingt cool.
Und vor allem hast du halt for free ein Logging. Das heißt, du hast alles drin, du weißt, wie lange er braucht. Du weißt, wie oft er aufgerufen wurde. Du kannst tracen, welcher Verein oder welche Person die am meisten AI-Tokens verbrät. Das gibt's alles for free. Das heißt, diese ganze Tracing- und Auditing-Klamotte ist da schon mit drin.
Geht das auch mit WordPress?
Nee, aber vielleicht können wir ja automatisch dazu bringen, das mit den 40.
Ja, können wir doch mal fragen. Mit den 40 können wir doch mal
Stunden
fragen.
Pro Woche zu machen.
Ja. Na gut. Ja, cool.
Mein Hot Take: Process Engines für gute Softwarearchitektur.
Dann kommen wir zum Code der Woche.
Sollen wir vielleicht tatsächlich mal so.
Ich finde das machen? So geil. Ich finde das wirklich. Das würde den Podcast noch aufwerten. Warte mal. Mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar wollte ich noch jemand shoutouten. Jetzt habe ich das im Feedback und Rückblick vergessen.
Die Shoutouts kommen doch eben mal, Lukas, bei der Verabschiedung, oder nicht?
Mhm. Dann mache ich das noch bei der Verabschiedung. Ich mache das
dann
noch bei der Verabschiedung.
Dann mach mal den Code der Woche und ich hole dann schon mal den No-Code der Woche als Hardware hier in den Raum.
Richtig.
Dann kannst du so lange den Code der Woche machen.
Und zwar, jetzt habe ich aber keinen Sparring-Partner. Das ist schade.
Dann, ich höre dich ja drüben, wenn ich es kurz hole.
Ja, okay. Also, ihr kennt ja alle AI, habt ihr schon mal gehört, oder? Hier so Artificial Intelligence. Ich hoffe, ihr habt Markus gehört, wie er ja gesagt hat. Und jetzt gibt's ja ganz viele Anbieter. Ja? Es gibt ja Anthropic mit Claude, es gibt ja OpenAI. Und dann gibt's irgendwie O-Lama, mit dem man lokal irgendwas machen kann. Und alle haben irgendwie ein anderes Feature-Set. Alle haben irgendwie verschiedene Modelle. Der eine kann das besser. Es gibt irgendwie Image Generation. Und es gibt zum Beispiel auch AI-Anbieter, die OpenAI API kompatibel sind. DeepSeek, glaube ich, gibt es. Und jetzt ist aber das Problem, dass du ja jedes Mal die Plattform wechseln musst. Du musst jedes Mal irgendwie in die UI gehen oder du gehst in die UI oder du gehst da in den Playground und dann machst du dir da irgendwelche System Instructions. Du kannst die Modelle
oder
auch gar nicht.
Ich hatte schon ein bisschen gespickelt, was es ist. Oder du musst 20 € im Monat bezahlen, obwohl du mit einem API-Token viel weniger bezahlen würdest.
Richtig. Und das haben sich auch Leute gedacht, die ein Open-Source-Tool entwickelt haben. Das nennt sich Open Web UI. Und das ist quasi ein Frontend für jede mögliche AI, die man sich eigentlich so ausdenken kann. Dann kannst du da OpenAI anbinden, OpenAI API-kompatible AIs, Olama AIs und auch, was ich auch schon, ich habe das heute ausgetestet, Anthropic kann man zum Beispiel auch mit so einer Custom Function anbinden, was dann einfach so ein Stück Python-Code ist. Und das ist mega geil. Also dann kann ich wirklich sagen, ich habe einfach nur meine Web-UI und vor allem habe ich auch die Memory und die History von allen AIs in einem drin. Ich kann sogar mehrere Modelle auswählen und die gegeneinander vergleichen. Mega cool. Also wirklich, wenn euch AI interessiert, wenn ihr das vielleicht auch lokal haben wollt, wenn ihr eine lokale AI benutzen wollt, dafür eine schicke UI braucht, die nicht Olama ist, benutzt Open Web UI. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr cool.
Ich will es mir auf jeden Fall mal anschauen, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, ich will mal auch andere AIs auf dem Schirm haben. Also ich habe zwar verschiedene Accounts, aber ich gehe halt immer zu ChatGPT.
Ja.
Das ist Thema Nummer eins. Und Thema Nummer zwei, es ist halt auch schon oft so, dass mal ChatGPT nicht gut funktioniert, nicht erreichbar ist oder ich in irgendeinem Keller bin und kein WLAN habe. Und damals so ein kleineres Modell und wenn es nur irgendwie ein Olama ist, lokal starten zu können, ist sicherlich auch kein Fehler. Und die MacBooks, zumindest die einen ARM-Chip haben, sind auch in der Lage, kleinere Modelle laufen zu lassen. Der Arbeitsspeicher ist danach zwar fritten und du kannst deine IDE nicht mehr verwenden, aber wenn es wirklich darum geht, mal dediziert 10 Minuten mit einem LLM lokal zu chatten, dann geht das.
Ja, oder selbst wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, Web-Search, Retrieval Augmented Generation,
RAG, ja.
RAG oder was weiß ich, Image Generation, das ist in jeder Plattform ist es irgendwie anders und funktioniert so oder so. Und ein Interface zu haben, um alles zu bedienen zu können, ist, glaube ich, ein krasser Gain. Und vor allem, was auch sehr, sehr geil ist, AI-unabhängig gewisse Prompts mit Webseiteninformationen zu enrichen, ist halt ein eingebautes Feature. Du kannst einfach sagen, Hashtag URL von der Webseite und der packt dir das Dokument von der Webseite mit in deinen Prompt rein. Und das alleine ist schon so geil.
Ja, wobei ich da dazu sagen muss, ich weiß nicht, nutzt du den macOS-Client von ChatGPT?
Nee.
Also der ist richtig, richtig gut geworden und der versteht inzwischen auch deinen Terminal-Kontext. Also er hat ein iCharm-Plugin, er hat ein Browser-Plugin, er versteht deine Mails, er kam mit der Zwischenablage gut klar. Also da ist sozusagen der Benefit so immens, dass eine Webseite sowas gar nicht leisten könnte.
Ja, das kann man auch sagen, aber vielleicht will ich das,
vielleicht will man das auch
Ganze
genau.
Gar nicht auch teilen, so, also zum Beispiel mein Clipboard oder so, oder was ich jetzt genau im Browser noch auf habe, weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel auch alleine schon geil, wenn ich halt sagen kann, ich kann gezielt Dokumentation mit reingeben für eine Frage, ist halt schon cool.
Hast du das mit der JetBrains AI schon mal ausprobiert? Da geht es jetzt auch, da kannst du
ach,
in die
cool.
Klassen
nee,
anklicken
ich noch nicht.
Und die Dokumentation anklicken.
Ich kenne das nur von Cursor AI, wo ich auch sagen kann, ich kann jetzt für mein Projekt mehrere Dokumentationen angeben, die dann in die Prompts einfach mit einfließen.
Das ist richtig, richtig gut, als was ich dann halt immer mache, wenn ich dann, also oft ist es ja so, wie kann ich denn mit Quarkus, was weiß ich jetzt, zum Beispiel ein Cloud-Event erstellen.
Ja.
Was man dann halt machen kann, ist tatsächlich einfach den Cloud-Event-Bilder aus dem Framework einfach mit anklicken, dann kennt er die Klasse, die hat zwar 3677 Zeilen und irgendwie zwischendurch ein bisschen Javadoc drin und ich habe keine Ahnung, wie es hier geht, aber ChatGPT versteht's.
Ja, das ist
und
schon
das
cool.
Ist dann schon ein ziemlicher Benefit. Also sehr spannend, schaue ich mir mal an. Vor allem so Bilder generieren, da schwanke ich immer so ein bisschen zwischen OpenAI und Midjourney. Ich weiß, kannst du Midjourney?
Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht ausgetestet.
Mal checken.
Aber es ist halt auch cool, weil das halt auch hackable ist. Du kannst halt alles damit machen. Du kannst zum Beispiel auch Pipelines anlegen, wo du sagst, ey, er promptet sich dann selber irgendwie für gewisse Sachen oder er macht dann seinen Prompt direkt gleich besser oder was weiß ich. Du kannst halt unendliche Möglichkeiten, die du halt mit ChatGPT und dem normalen Interface gar nicht haben könntest. Ne? Ja, finde ich cool.
Klingt spannend. Kommen wir zum No-Code der Woche. Und da gebe ich dir jetzt was in die Hand, Lukas, und du beschreibst mal, was das ist.
Boah, also vom Gewicht her würde ich sagen, das ist ein Wolf-Mix, hätte ich jetzt vermutet. Ich habe es natürlich
Lukas,
in den,
Lukas hat die schon was gesehen. Also Lukas gesehen. Hat in der Hand
eine Tasche.
Ein schwarzes Case und so ein softes
Quadrat. Und ein Rechteck.
Ja, ich würde eher sagen, ein Quader, weil Quadrat wäre zweidimensional.
Ja, bla bla bla, halt's mal. Ich mach's mal auf.
Ja.
Jetzt lasse ich's fallen, hoffentlich.
Ja.
Wow, das sieht aus wie ein Launchpad.
Ja, nee. Es sieht aus wie eine Native Instruments Maschine. Es ist echt unglaublich, wie sich dieses Ding von Native Instruments
Also hat das hat so lassen. Das hat so ein Display oben in der Mitte, dann hat so vier so Rotary Encoders und darunter so ein Launchpad 5x4 und an den Seiten gibt's dann so irgendwelche Sachen, Color, Position, Gobo, Live Edit. Ja, das ist doch für so DJs, hätte ich jetzt gesagt. Nee, Blackout Smoke? Wahrscheinlich ist es für Licht.
Ja, es ist für Licht.
Ah.
Das ist für Licht sehr gut geraten. Also, ich hatte tatsächlich.
Nochmal das Geräusch.
Oh, sehr, sehr pleasing. Ja. Ich hatte tatsächlich mit dem Thema Licht schon abgeschlossen, weil ich es unglaublich eklig finde. Also Licht hat, Showlicht hat einen DMX-Standard und dieser DMX-Standard ist irgendwie gigantomanisch.
Vielleicht sagen wir nochmal kurz dazu.
Showlicht.
Genau, bei einer Live-Show.
Ja.
Das klang jetzt kurz so, boah, Licht, ey, so ein
Licht,
Scheiß.
Nee, also so im Haushalt kein Licht. So.
Ja,
nee. Also schau, es geht um Licht auf der Bühne. Also das, was ihr so kennt, mit diesen Moving Heads und dieses ganze Zeug und irgendwie hell, dunkel, bunt. Das, was eigentlich jede Show auch ganz wichtig ausmacht, das zu steuern, funktioniert über einen Standard namens DMX. Und das ist echt stressig. Also da hat man immer so Fixtures und diese Fixtures definieren dann auf welchen Kanälen, welche Zahl von 0 bis 128 dann was macht, Dimmen, Farbe und es ist einfach unglaublich frickelig und alles, was ich bisher in der Hand hatte, macht sowas halt über ein unglaublich komplexes System. Das heißt, du hast irgendwie so LED 8-Segment-Anzeigen und dann hier DMX und du brauchst echt Stunden, um irgendwas reinzukriegen und dann sieht das Licht, das du machst, einfach scheiße aus, weil was so ein Moving Head hatte drei Dimensionen und dann fährst du da rum und dann fährt er halt irgendwelche Bewegungen ab, die halt nach nichts aussehen.
Mhm.
So, und
ich hatte dieses Problem noch nie. Ich frage mich auch, wie viel Prozent der Zuhörer wohl
das Problem
dieses
haben,
Problem.
Dass sie Licht machen. dass die Motion und die Lichtshow halt einfach scheiße aussieht.
Ja.
Also ich habe das Problem.
Mhm.
Ich habe vor allem auch mit meiner Band viel Licht und das Licht sieht auch nicht immer gut aus. Da war ich dann bei meinem Gesangslehrer und der hat dann gesagt, du brauchst einen Wolf-Mix. Und ich konnte nicht glauben, was ich dann gesehen habe, nämlich, dass es da eine Hardware gibt, die mit einer ultra geilen User Experience das ermöglicht. Geil. Das heißt, du legst da die Fixtures an, dann sagst du irgendwie 5 Lampen dieser Art, du wählst die Firma aus, du definierst, auf welchem DMX-Kanal die hören sollen, du weist die Gruppen zu und es gibt ganz, ganz, ganz viele richtig tolle Effekte, die dann so Bewegungs- und so Dimmeffekte und so Farbeffekte machen, die du dann mit diesen einzelnen Gruppen einzeln abfahren kannst. Und
cool.
Das ist ultra intuitiv und irgendwie so in 5 bis 6 Minuten hast du da so eine neue Fixture-Gruppe angelegt und kannst dann sofort auch als Laie ein sehr gutes Showlicht machen. Und das ist auch der Punkt. Also es richtet sich, denke ich, an DJs, VJs, Bands, Leute, die Clubshows fahren für ein Theater oder so, würde ich es jetzt nicht empfehlen. Wenn ihr aber irgendwas mit DMX und Licht irgendwas macht.
Außer wenn man im Theater eine Live-Show spielt. Also quasi ja, oder genau, als Theaterstück.
Als Theaterstück. Also wenn du praktisch im Theater eine Band hast. Wenn du im Theater
quasi ein Konzert nachspielst und dann Licht für das nachgespielte Theaterstück, Konzert quasi brauchst.
Ja, oder wenn du im Theater so ein Meta-Theater, also genau, praktisch im Theater
also nicht
ein Theaterstück
das
machst.
Zuckerberg,
genau,
sondern das auf der Meta-Ebene.
Auf der Meta-Ebene, genau. Ja, ja. Und dann in diesem Stück ein Konzert machst.
Genau.
Dann braucht man es auch.
Richtig, richtig. Ja. Cool.
Gut.
Cooles Ding. Wahrscheinlich nicht ganz so interessant für die meisten.
Ich finde es mega interessant.
Ja.
Und,
also wenn ihr Bock habt, in Pfaffenhofen.
Jetzt kommt der, genau, jetzt kommt nämlich der Call. Wir wollen in Pfaffenhofen hier im Atlantis, das ist das Jugendhaus. Die
das ist Jugendzentrum.
Das Jugendzentrum, genau.
Wir sind jetzt nicht im Atlantis,
Topia,
sondern.
Ja, das ist so die Jugendtalentstation, das
genau,
ist so
das
zum
ist
Maker, Maker-Dinge tun. Und in der Stadt, über dem Eisstadion.
Genau. Neben dem Freibad.
Genau, da ist das Atlantis. Das ist ein Jugendhaus mit einer Bühne. Und wir wollen da Ton und Licht bei Live-Shows von lokalen Bands verehrenamtlichen.
Das wäre viel schlauer, wenn das Eisstadion über dem Atlantis wäre. Weil Atlantis ist ja unter dem...
Unter dem Meer.
Ja, ja. Das habe ich gerade mir ausgedacht. Geil. Ja, wo waren wir?
Wir waren bei den Live-Shows. Wenn ihr in Pfaffenhofen wohnt und euch für diesen technischen Teil interessiert, also nicht nur Lichttechnik, sondern auch Tontechnik, wir versuchen gerade ein Team aufzubauen, welches diese Shows dann ehrenamtlich fahren kann, also Ton- und Lichttechnik. Es ist nicht schwer. Also ich habe das nie wirklich professionell gelernt und ich kann das. Ich mache das aber auch schon seit ein paar Jahren. Und ein
paar Jahre ist gut.
Jahrzehnte eigentlich.
Wie lange machst du schon Cubase?
Oh, seit 40 Jahren.
Ja.
Und wenn ihr das wollt und euch da reinhörden wollt, dann meldet euch doch am besten direkt bei uns hier, bei mir, Instagram oder so. Ich hätte da schon ganz gerne ein Team von mindestens, ja, ich sag mal 5 bis 10 Personen, damit halt nicht, also ich sag's wie es ist, damit nicht immer ich das machen muss. Also weißt du, wenn halt bei jeder Show im Atlantis ich mir die Zeit nehmen muss, aufbauen, vorbereiten, das kann man als erfolgreicher Podcaster und CTO natürlich nicht immer. Deswegen
also als was man vielleicht auch dazu sagen kann, man würde dafür auch teilweise
bezahlt. Wird man teilweise
bezahlt,
entlohnt,
also,
genau. Und es ist
also fürs Anlernen jetzt wahrscheinlich natürlich
nicht.
Nicht,
aber mindestens mal die Ehrenamtspauschale. Es macht super viel Spaß. Man lernt da relativ
und
viel.
Man kommt natürlich auf die Konzerte auch kostenlos.
Ja. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann meldet euch da sehr gerne. Wir wollen da jetzt so ein kleines Team aufbauen, haben damit jetzt auch die ersten Fördergelder wieder beantragt, um dann auch so, also das ist jetzt mein privater Wolfmix, aber da wird es dann auch einen geben, der dann fest im Atlantis steht und dann kann man auch mal an einem Abend, anstatt irgendwie abends alleine auf der Couch zu sitzen mit seinen Buddies, ein Lichtkonzept ausarbeiten und...
Das war gerade... Ein Paradox. Alleine auf der Couch mit seinen Buddies?
Nein, alleine auf der Couch zu sitzen mit seinem Buddy, sein Lichtkonzept.
So.
Also die Klammerung ist
okay.
Anders. Also nicht
ja,
alleine
okay,
auf der Couch zu sitzen
ich
mit seinen Buddies.
Das hat gar keinen
anstatt
Sinn.
Anstatt alleine auf
ja,
der Couch zu
okay.
sitzen, Komma,
ja.
mit
genau.
seinem Buddy sein Lichtkonzept ausarbeiten.
Richtig.
Und sich da verkünsteln im wahrsten Sinne
ja,
des Wortes.
Also jetzt mal wirklich, das ist ja auch ein, also das ist ja auch ein Beruf.
Ja, ist auch,
also
genau.
das kann euch auch, wenn ihr da Bock drauf habt, da irgendwie Lichttechniker zu sein oder sonstiges.
Macht es nicht, man verdient überhaupt kein Geld und es gibt keine Jobs mehr.
Aber wenn ihr das gerne als Nebenjob machen
ja,
wollt
genau.
oder ihr Bock habt, also man kann ja da auch rein theoretisch für einen DJ gebucht werden.
Ja, tatsächlich.
Also
das
nicht
ist
nur
der
Konzerte,
also,
sondern...
Genau, das ist da vielleicht zu sagen, also dieser Wolfmix steht praktisch oder auch ein ähnliches DMX-Mischpult steht in jedem Club, in jedem Techno-Club in München oder in Ingolstadt eher weniger, eher in München rum und da wird dann auch für jede Techno-Nacht jemanden gesucht, der das Licht macht. Also wenn euch das interessiert und wenn ihr da euch investieren wollt und so ein bisschen in diese Bubble reinschnuppern, ich bin in dieser Bubble seit wie viele Jahren, Lukas? 50 Jahren?
50, und, 60, oder?
Ja, genau.
Ja, ja, ja.
Und es hat mir jetzt nicht geschadet, sage ich mal. Im Gegenteil, man lernt viele Freunde kennen, macht tolle Projekte, erlebt viele Dinge.
Oh ja. Boah, ihr wisst gar nicht, wie viele Anekdoten ich schon von Markus gehört habe.
Genau, das ist abendfüllend, sage ich
gut. Kommen wir jetzt noch kurz zu dem kleinen Einschub, den ich habe. Und zwar habe ich in der letzten Folge als Code der Woche, glaube ich sogar, KaniDM vorgestellt. Das ist ja so ein kleines Auth, SSO, Single Sign-On,
ja.
Ne? So ein Auth, Self-Hosted Auth-Provider, den man sich aufsetzen kann, den ich jetzt für mein Homelab benutze und um die Logins quasi auf eine zentrale Stelle zu minimieren und da auch zwei Faktor und so. Und da hat mir der Michi, den du auch kennst, hat mir da geschrieben, der Call war super und er hat das jetzt auch für seine Services integriert und er findet es so viel besser als Keycloak. Und das muss ich halt auch sagen, ja. Also wenn ich auswähle zwischen KaniDM und Keycloak, dann wähle ich auf jeden Fall KaniDM.
Es ist halt nicht so enterprisey. Aber Keycloak ist echt, also alleine
Monster.
Schon zuzuschauen, bis dieser fucking Docker-Container mit seinen Datenbanken irgendwie runtergeladen ist und da ist auch jeden Tag ein neuer Docker-Container. Und
also sorry, ich muss mir ein YouTube-Tutorial teilweise angucken, um die fucking Optionen in der UI zu finden.
Das ist so unlogisch, vor allem weil die Namen der Attribute heißen im OICD-Token anders als in der UI, weil es dann noch so mal so ein Mapping dazwischen gibt. Das heißt, wenn du irgendwie so Claims oder Scopes oder Roles haben möchtest, dann heißen die völlig anders in der UI.
Ja, oder auch, wenn du quasi einen nicht-public-Client willst, dann musst du erst in general irgendwie finden, an welcher Stelle quasi du ausstellst, dass das ein public ist, damit der Tab kommt mit den Credentials, anstatt dass man das in den Credentials-Tab macht und dann
und irgendwie... Und dann deaktiviert oder den Leuten sagt irgendwie so, du musstest zuerst...
Absoluter Kack. Deswegen... Ja, vielen Dank für das Feedback und viel Spaß mit KaniDM. Ich kann es immer noch sehr empfehlen.
Das war's dann bei dieser mit dieser Folge.
Mit dieser Folge
von Code Culture. Wir müssen jetzt Lukas noch 10 Sekunden mindestens verabschieden, damit wir die 2-Stunden-Marke knacken und einen neuen Rekord gemacht haben.
Ja. Boah, weiß ich gar nicht. Ist ein neuer Rekord?
Ich glaube, 2 Stunden ist ein neuer Rekord, oder?
Wir hatten schon mal über 2 Stunden.
Echt?
Ja. Weil wir immer jetzt weiter auseinander die Folgen halt haben, aber egal. Ihr könnt uns erreichen per E-Mail.
Per
nicht mehr über X.
Nicht mehr über X, der Account ist tot.
Fick X, fick Twitter.
Macht gerne auch Kommentare bei Spotify und bei euren Podcast-Playern, das hilft.
Wir haben noch eine E-Mail.
Uns.
Wir haben keine E-Mail. schreibt, genau, auf Podigy könnt ihr Kommentare schreiben.
Auf Spotify, vielleicht sollen wir die Leute darauf lenken.
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz gut. Auf Podigy.
Auf Spotify kann man auch keine Kommentare schreiben.
Doch, kann man inzwischen. Und das ist tatsächlich so, dass die Podcasts, mit denen am meisten engaged wird, die werden auch nach oben gerankt.
Aber sorry, ich bin auch, seitdem ich mehr Podcasts höre, bin ich gegen Spotify, weil die einfach diesen schönen offenen Standard von Podcasts und dieses Decentralized einfach komplett ad absurdum führen. Also nicht auf Spotify, macht's auf Podigy, schreibt uns sonst auch irgendwie, ich habe eine Seite.
Wir haben Insta, ja genau, du hast Kiru.
Ich habe Kiru.de, da kann man mir auch, findet man auch Kontaktinformationen. Du hast auch
LinkedIn und
genau.
Insta.
Du hast auch herhofer.net, da stehen genau. Auch deine Kontakte drauf. Schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas habt und sonst, sagst du es zuerst oder sag ich zuerst?
Nee, ich sag's zuerst, glaube ich. Okay. Dann sage ich jetzt tschüss, ja. Lukas.
Ciao, Markus. Kurz verwirrt.
Ey. Ja, ich auch. War immer schwierig. Aber ich finde es eigentlich auch, warum verabschieden wir uns eigentlich, wenn wir danach immer noch den ganzen Scheiß abbauen müssen und eigentlich nie uns wirklich verabschieden an dieser Stelle? Das ist so.
Du meinst, weil wir noch das Outro machen?
Ja, wir machen erst noch das Outro und danach.
Ach so. Ja, du meinst, dass wir uns persönlich verabschieden?
Ja, wir verabschieden uns, genau.
Ja, das ist eigentlich fake.
Es ist fake. Wir lügen da eigentlich die Zuschauer an.
Es tut mir leid. Tut mir leid an all meine Fans.